Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, hallöchen.
Ja, guten Morgen, es ist fast 12.
Naja, mein Gott, es gibt Leute, die
ja,
stehen
erst aufgestanden.
Die stehen erst um die Zeit auf. Also von daher ist es alles eine Frage der Perspektive.
Genau. An alle, die eben erst aufgestanden sind und die noch vor dem Frühstück stehen, einen guten Morgen. Ja, für den Rest einen schönen Tag beziehungsweise guten Abend.
Ja, und gute Nacht könnte man ja auch sagen.
Ja, gute Nacht auch, genau, zum Einschlafen.
Zum Einschlafen, aber okay, es gibt ja Podcasts, die extra dafür prädestiniert sind auch den Titel schon im Namen haben.
Genau.
Gibt es ja dementsprechend auch, ja.
Gibt es auch, genau. So ein kleiner Disclaimer von mir vorab, wo jetzt die Aufnahme läuft. Mhm. Ich hatte es eben nämlich noch vergessen, vorher dir zu sagen.
Okay.
Normalerweise habe ich die Tür ja zu, wenn wir aufnehmen, damit da nicht zu viel Außengeräusche reinkommen. Ich lasse jetzt gerade auf, weil ich bin hier alleine mit unserer älteren Hundedame und die ist momentan nicht ganz so fit. Es kann sein, dass sie vielleicht kommt und zwischendrin mal sagt, ich muss raus. Beziehungsweise meine Frau kommt ja hier demnächst auch wieder aus dem Training mit der anderen Hündin zurück. Da könnte vielleicht so ein bisschen Background-Geräusch kommen. Nur schon mal zur Info, nicht wundern. Ich bin heute nicht so isoliert wie sonst als bei der Aufnahme.
Okay, gut.
Ich habe zwar hier alle Fenster extra zu im Haus, damit nicht zu viel von den Nachbarn jetzt reinkommt, weil es ist ja Samstag, ja.
Rasenmähzeit.
Ja, wobei bei uns hat es die ganze Nacht geregnet.
Bei uns auch, ja.
Morgen jetzt auch wieder. Ja. Also Rasenmähen denke ich mal eher weniger, aber sonstige Arbeiten durchaus, ja. Aber wie gesagt, ich muss da so mit einem halben Ohr mal gucken, was unsere andere Dame macht. Momentan schläft sie, ja. Von daher, vielleicht bleibt es ja auch ruhig.
Die Geschichte mit dem halben Ohr, die Überleitung, die verkneife ich mir jetzt, was mir gerade dazu eingefallen ist. Ich denke ja nicht in die politische Richtung, ich denke jetzt mal in die künstlerische Richtung. Ich denke jetzt mal an einen Maler, der auch nur ein halbes Ohr hatte.
Ja.
So ist das. Gut, dann hör du mal mit dem halben Ohr dann hin und mit dem anderen Ohr hörst du zu, was ich zu sagen habe.
Genau.
Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir sind auch so ein bisschen im Sommerloch. Ne? Also es ist alles so ein bisschen ruhiger geworden, was die Themenlage beanlangt.
Apropos Themenlage, also was ja momentan auch wieder so ein Thema ist, ist ja wieder Elon Musk, aber da hatte ich vor der Aufnahme auch schon gesagt, ich glaube, in Zukunft würde ich gerne auf die Erwähnung von ihm verzichten. Ja, der ist ja mittlerweile so unmöglich gemacht, dieser Mann, ja, privat und beruflich mittlerweile, das ist unglaublich. Ich hatte dir vorher auch schon gesagt, ich hatte ja Tesla bei mir über zwei Ecken in einem Fond drin. Da bin ich jetzt auch raus, weil ich einfach die Schnauze voll habe. Okay, da war jetzt, wie gesagt, die Zeit oder der Zeitpunkt, da eine Entscheidung zu treffen, und da habe ich jetzt auch gesagt, hier, aus dem mit Tesla lasse ich jetzt die Finger in Zukunft. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Der ist untragbar geworden. Deswegen, wenn man da mal News hat in Bezug auf Tesla oder ja, hauptsächlich Tesla, ja, kann man mal drüber reden. Aber über die Person Elon Musk an sich habe ich keinen Bock mehr zu reden.
Ja, das. Dafür ist die Lebenszeit zu schade, sich über diesen Menschen aufzuregen oder da sich dran abzuarbeiten, ja. Ne?
Vor allem am Anfang hat man ja auch schon, also da war er ja auch noch anders drauf, da hat sich da in den letzten Jahren auch so dermaßen in die falsche Richtung, alle meiner Meinung nach, entwickelt.
Ja.
Wie gesagt, jetzt reden wir auch schon über ihn, aber ich wollte nur sagen, falls in Zukunft weniger Elon Musk Inhalt kommt bei uns, der ja sowieso nicht so breit gefächert war.
Nein.
Dann bitte nicht wundern, ja, oder wenn man erwartet, dass man da vielleicht irgendwo drauf eingeht, wahrscheinlich eher weniger.
Nein, ich meine, wir haben ja schon immer, also ich persönlich habe ja schon immer gesagt, dass ich ihn persönlich für einen bösartigen Menschen halte, und zu dieser Aussage stehe ich immer noch.
Ja, vor allem, das wird ja immer offensichtlicher.
Ja.
Sorry, aber.
Ja.
Ja. Und am Anfang, wie gesagt, auch gerade mit Tesla, mit dem Anfang, mit der Entwicklung und was da alles gemacht wurde. Klar, er hat Tesla nicht selbst entwickelt hat Tesla ja dann quasi übernommen oder ist eingestiegen gewesen damals. Aber er hat ja so viel auch getan, auch positiv am Anfang. Aber mittlerweile, wenn man sich allein mal anguckt, ja, wie die letzten Zahlen sind, und auch wie sich jetzt gerade die Aktie entwickelt, das ist Ich bin mal gespannt, wie lange der er überhaupt noch da an der Spitze sitzt, bis da irgendwo das Board oder die Aktionäre da irgendwo Druck ausüben. Endlich mal, ja, es wird ja langsam Zeit.
Ja.
Und er da ja quasi hoffentlich kein Steve Jobs-Moment, weil Steve Jobs kam ja wieder. aber dass ja. man ihn da aus der Position da mal wegbefördert, ja.
Steve Jobs
also befördert war, jetzt nicht unbedingt, aber das
von der also Stelle man kann ja sehen. Steve Jobs nun wirklich nicht mit Elon Musk vergleichen.
Nein, ne?
Also
nein, ich meine, der wurde ja auch abgesägt und kam ja dann wieder.
Der kam wieder, ja.
Ja, das wollen wir mal in der aktuellen Situation, so wie sich Elon entwickelt, mal nicht hoffen, ja, weil das damit wäre, glaube ich, keinem der Unternehmen, die er momentan führt, eigentlich.
Es sei denn, er hat in der Zeit einen Sinneswandel durchschritten und hat sich wirklich geändert und auch glaubwürdig verändert.
Ja, glaubwürdig dann, ist, glaube ich, das Thema, ja.
Dann könnte man nochmal darüber reden. Aber, naja, gut.
Der hat so viel verspielt.
Ja.
Mit dem, was er die letzten Jahre da... Das ist echt schade. Aber mein Gott, es ist wahrscheinlich kommt jetzt ja sein wahres Ich halt einfach raus. Von daher ist es halt so. Soll auch jetzt genug sein zu dem Thema. Ich wollte es nur kurz angesprochen haben. Von daher machen wir da jetzt einfach einen Deckel auf das Fass, ja, und stellen das irgendwo in die Ecke und ignorieren es in Zukunft so gut es geht. Ja, wie gesagt, wenn mal was Interessantes ist, gerade auch in Bezug auf Tesla. Und wo wir gerade über, wie gesagt, Tesla sprechen, vielleicht auch so ein passendes Thema. Wir hatten ja auch schon über Rivian gesprochen. Mhm. Rivian
würde ich sagen.
Rivian,
ja.
Okay.
Ja.
Mhm. Weil die haben ja jetzt auch gerade wieder bestätigt, dass es kein CarPlay oder Android Auto geben wird. Mhm. Als Softwarelösung, beziehungsweise als Angebot für die Kunden, wo ja das, also zumindest mal in meiner Blase, sehr schlecht aufgenommen wurde. Wo viele auch gesagt haben, ohne CarPlay würden sie halt jetzt die Marke auch nicht in Betracht ziehen. Mhm. Da gab es sehr viele Stimmen, wie gesagt, die sagen, ja, ich auch nicht. Andere Stimmen auch wieder, ja, die Software ist mittlerweile so gut, dass man CarPlay nicht unbedingt braucht. Rivian hatte ja auch angekündigt, in Zukunft so ein Abo-Modell anbieten zu wollen, damit du halt zum Beispiel Zugriff auf Spotify und Apple Music bekommst für $15 im Monat. Wo ich dann auch sage, sorry, $15 im Monat im Abo zu bezahlen, damit ich Apple Music nutzen kann, für das ich auch schon bezahle, macht mir Bauchschmerzen. Das wäre jetzt auch nichts, was ich unterstützen wollte. Mhm. Aber nachdem ja andere Autohersteller auch schon gesagt haben, dass sie in Zukunft kein CarPlay und auch kein Android Auto unterstützen wollen.
General Motors zum Beispiel.
Genau, ja. GM. Mhm. Genau. Bin ich mal gespannt, wie so der Trend die nächsten Jahre sein wird. Weil wir haben, glaube ich, nachher noch mal so ein kleines Porsche-Thema von dir, ne? Mhm. Genau, weil wenn wir uns mal dran erinnern, gerade in Bezug auf CarPlay 2, und da gab es ja sehr viel, auch gerade in Bezug auf die News von Rivian, gab es sehr viel negative Nachrichten auch noch mal. Ja, und Apple, ja, Weltherrschaft, CarPlay 2 soll alles übernehmen im Auto. Was ja so nicht der Fall ist, und es ist ja auch herstellerabhängig davon, wie wollen sie CarPlay integrieren, welche Zugriff wollen sie oder welche Integration mit CarPlay 2 wollen sie überhaupt machen, welche Funktionen kommen da rein, was wird unterstützt etc. Das ist dann wieder abhängig vom Fahrzeughersteller. Es gibt die Funktion, ja, du kannst CarPlay 2 viel machen lassen, aber inwieweit, das ist ja wie gesagt herstellerabhängig, weil da hatte ja Porsche und auch Aston Martin die haben ja schon CarPlay 2 in ihren Fahrzeugen gezeigt.
Ja.
Und da bin ich mal gespannt, wie gesagt, wann wir jetzt letztendlich wirklich CarPlay 2 sehen werden in den ersten Fahrzeugen, weil viele haben drüber gesprochen, aber da kam halt bis jetzt noch nichts. Ja. Wo auch wieder gesagt, ah, Apple böse, ja, und die Hersteller wollen da das nicht alles an Apple abgeben. Wie gesagt, das ist eine Frage der Umsetzung und der Integration. Ja. Muss ein Auto unbedingt CarPlay 2 unterstützen? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja auch schon immer gesagt, wenn ich mir jetzt oder wenn wir nach Autos gucken, gucken wir definitiv nach CarPlay bzw. Android Auto, dass es drin ist, weil wir oder ich zumindest mal, meine Frau halt noch noch Maps, aber weil ich ja gerade auch mit den ganzen anderen Apps, die halt dann einfach aufs Dashboard kommen und da will ich sie ja dann auch nutzen.
Ja.
Ja, weil du kannst ja weiterhin mit Bluetooth, nee, ich will ja das auf dem Dashboard haben, im Auto,
und
nicht über Siri steuern oder wie gesagt über Bluetooth, auch wenn ich über das Lenkrad den Track zum Beispiel skippen kann, ja schön, nur ich will ja, wie gesagt, nicht noch aufs Handy Display gucken müssen, sondern ich will ja alles im Dashboard. Und das ist eine Funktion, wo ich definitiv darauf achte, dass momentan, dass der Hersteller, dass das Auto, für das ich mich interessiere, das auch so eine Funktion hat. Da kann ich jeden verstehen, der auch sagt, die Marke kommt für ihn halt nicht in Frage.
Mhm.
Kann eine Herstellersoftware gut sein? Tesla ist mit bis jetzt gut gefahren. Die unterstützen auch kein CarPlay oder Android Auto.
Ja.
Soll ja sehr gut auch gerade mit den iPhones zusammenarbeiten, keine Ahnung, ja. Ich habe da keine Erfahrung mit. Ich will auch Rivian nicht absprechen, dass sie schlechte oder behaupten, dass sie schlechte Software machen. Aber wie gesagt, keine CarPlay-Lösung, noch nicht mal auf einem der mehreren Screens, ist halt schon so ein Ding, wo ich dann muss die Software aber sehr, sehr gut sein. Und vor allem nicht hinter einer Paywall.
Das ist richtig, ja.
Weil das ist, glaube ich, sogar noch das größere Ausschlusskriterium, als dass es gar kein CarPlay gibt. Aber dass ich noch nicht mal, wie gesagt, zumindest eine vernünftige Software habe, um mein Musikabo meiner Wahl halt nutzen zu können.
Mhm.
Und zwar, wie gesagt, im Dashboard ist eigentlich schon ein No-Go. Weil wenn du dann nochmal gucken musst, dass das Telefon ja auch wieder so entweder in einer eigenen Halterung sein muss, damit ich das Display sehen kann, oder ich muss es während der Fahrt schon wieder in die Hand nehmen. Dafür gibt's doch Siri. Ja, aber nee, muss nicht unbedingt
sein. Ja, also für mich ist CarPlay auch eines der wichtigsten Gründe, die ich immer abwäge, wenn ich mich für ein Fahrzeug entscheide. Da muss der Rest schon sehr, sehr stark überwiegen, damit ich da auf CarPlay verzichten würde. Weil das ist schon ein sehr, sehr großer Convenience-Gewinn, wie man so schön sagt. Also CarPlay ist, ohne CarPlay stelle ich mir das sehr schwierig vor derzeit. In meiner Autowelt, in meiner persönlichen Autowelt, ja.
Ja, ja, weil wenn man alleine mal das Thema Navigation betrachtet, was du gerade auch mit Google Maps an zusätzlichen Informationen live verfügbar hast, die eventuell auch schon wieder bei anderen Anbietern sich irgendwo hinter einem Abo verstecken, oder aber in dem Umfang gar nicht verfügbar sind. Klar, schön habe ich eingebaut Navi und vielleicht ist auch irgendwann mal der Akku vom Telefon leer, was eigentlich im Auto heute nicht mehr passieren kann, wegen USB, ja, wegen Kabel und Laden, wegen kabellosem Laden, ja.
Ja, aktuelle Autos haben das ja zum größten Teil alle drin,
ein Kombi-Charger. Ja, oder zumindest mal als Option, ja.
Ja.
Da kann eigentlich ein Handy nicht mehr leer werden im Auto. Gerade auf längeren Fahrten ist eigentlich ein Unding, ja. Wie gesagt, und dann da auf eventuell auch Navigationskomfort zu verzichten, weil du halt ein eingebautes System nimmst oder benutzen musst. Die Navigation geht dir aber trotzdem und du kannst ja die Ausgabe über Bluetooth. Das ist halt wieder nicht dasselbe wie auf dem, wie gesagt, wie im Dashboard, auf dem Display.
Absolut. Ich meine, wenn man einmal die Vorteile von CarPlay genossen hat, dann möchte man das auch weiterhin haben, ne? Ganz klar. Und
ja, vor allem auch die Akkumulation teilweise. Ja, CarPlay ist bei mir im Auto noch nie gut gelaufen. Sorry, das liegt nicht an CarPlay.
Nicht.
Das
nicht,
liegt dann an der Integration des Herstellers, ja,
so der CarPlay
auf dein Dashboard gebracht hat. Ja.
Und es gibt ja immer noch Hersteller, die auf CarPlay mit kabelgebundener Anbindung setzen. Das hat mich auch gewundert.
Das auch, stört mich jetzt eigentlich eher weniger. Hauptsache,
ja,
es ist erstmal drin. Ja,
ja, aber es ist schon schade, dass das ist da noch
ja,
so.
Klar, wir hatten da privat ja auch schon drüber gesprochen. Gerade wenn du ein Auto hast, was Wireless Charging unterstützt und du aber kein Wireless CarPlay oder Android Auto zum Beispiel hast.
Ja.
Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, weil wenn ich eh ein Kabel anschließen muss, brauche ich kein kabelloses Laden.
Genau. Weil in dem Fall ist dann ja auch das kabelgebundene Laden wesentlich schneller als das, das Wireless-Laden. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Mhm.
Und ich glaube, er geht dann eher auch automatisch, wenn du das Kabel anschließt, auf die kabelgebundene Aufladung. weil die ja schneller ist.
Ja, also, ja, ne, ganz definitiv, klar. Definitiv, ja, 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 ja. Aber apropos Laden im Auto, da habe ich zuletzt auch einen Beitrag gesehen, da hat sich jemand gefreut, dass er sein MacBook Pro im Auto aufladen, ich glaube, es war ein Pro, war es ein MacBook oder ein MacBook Pro? Ich glaube, ein MacBook Pro war es, dass er das im Auto über USB aufladen konnte und, wie gesagt, bei der Nutzung sogar die geladen hat, nicht nur erhalten, sondern geladen hat und hat sich da bei Apple bedankt, wo ich auch gedacht habe, das liegt aber in dem Fall auch nicht an Apple, sondern
der Strom kommt,
ein Autohersteller
vom Auto,
aus der USB-Buchse schickt, ja. Ja, klar, dass Apple da mittlerweile halt auch USB-C und so unterstützt, alles nett. Nur wie viel Saft da aus der USB-Buchse kommt, damit hat Apple auch nichts zu tun. Ja.
Das ginge auch mit einem anderen Notebook, ja, was USB-C aufladen unterstützt letztendlich.
Genau.
Also. Ja.
Nee, das ist auch gut zu wissen, weil, wie gesagt, da habe ich auch nicht dran gedacht, weil klar, ein Smartphone aufladen ist ein Ding, aber wenn du so, wie gesagt, dein nicht nur erhaltend, wobei erhaltend auch schon nice wäre.
Ja, ja, klar.
Weil wenn du mit dem vollen Akku einsteigst und mit dem vollen Akku aussteigst, oder von mir aus auch halb voll, aber der wird nicht leerer,
ja,
du kannst auch zwischendrin da noch arbeiten oder so, ja. Aber wie gesagt, du lädst noch, also da hat, muss ich sagen, derjenige, der da die Verkabelung im Auto designt hat, hat mitgedacht, ja.
Ja, oder dementsprechend die Leistungsvergabe koordiniert hat für die Buchse letztendlich.
Genau,
was da rauskommt.
Wie gesagt, wer das da designt hat, beziehungsweise konzipiert hat, hat definitiv mitgedacht.
Ja.
Also Respekt, ja, weil da hätte ich selbst nicht dran gedacht. Dass da halt für so ein Gerät auch genug Saft rauskommt, ja.
Jetzt bringst du mich auf eine Idee. Ich müsste mal testen, wie das bei mir aussieht derzeit.
Also ich habe mir das vorgenommen, bei mir bei Gelegenheit zu testen, weil ich habe ja 4 USB-Anschlüsse bei mir im Auto.
Ja.
Ich weiß, dass nur einer datenfähig ist, was ich auch schon sehr schade finde.
Ja.
Weil einer vorne, einer auf der Rückbank wäre schön gewesen. Aber ich habe zum Beispiel in der Front auch nur USB-C bei mir im Auto, was nicht schlimm ist.
Nee,
ist
okay. Aber ich habe
auf der Rückbank nur USB-A.
Mhm.
Was schade ist, weil wenn du hinten wieder USB-C hast, okay, ja, brauchst halt einen Adapter. Was ich aber zuletzt ganz froh war, weil meine Frau hatte für ihr Smartphone noch ihr USB-Kabel dabei und das ist USB-A. Und das haben wir dann einfach hinten eingesteckt, ja, weil das Kabel auch entsprechend lang war, haben wir es einfach hinten eingesteckt auf der Rückbank und dann konnte sie ihr es während der Fahrt auch noch laden, weil das ist auch wieder so ein Ding. Das Wireless Charging, was wir bei uns im Auto haben, funktioniert zwar, aber, ja, je nachdem, beim Fahren, ab und zu unterbricht er gerne mal das Laden. Warum auch immer. Da bist du mit Kabel halt auf der sicheren Seite und dann haben wir auch gesagt, es ist zwar schön, dass er das Feature hat, aber 100% funktioniert es leider nicht, ja. Das liegt nicht am Case.
Oder dass er die Position verliert irgendwie, dass es sich verschiebt, das Gerät vielleicht?
Kann auch sein während der Fahrt, ja, aber das sollte ja eigentlich auch nicht sein.
Eigentlich nicht. Eigentlich hast du ja eine Position oder eine definierte Ladeposition sozusagen. Genau.
Und innerhalb dieses,
weil
du kannst ja auch verschieden große. Und es ist ja nicht jedes Android gleich gebaut. Von daher sollte das eigentlich von den Spulen her so sein, dass die komplette Fläche abgedeckt wird. Aber der verliert ab und zu mal das, wie gesagt, das siehst du ja dann auch im Display schön.
Ja, ja, klar.
Laden wurde unterbrochen, Laden wird fortgesetzt. Und wenn das dann hier regelmäßig dann, wie gesagt, dann ist mir das auch zu unsicher, dann lieber per Kabel, ja.
Ja, ich versuche auch, wo Kabel funktioniert und wo Kabel geht, die Geräte per Kabel aufzuladen. Da weiß man, dass es halt funktioniert.
Ja.
Naja.
Im ersten Moment war ich auch überrascht, vorne nur USB-C und ich so, what?
Das ist aber die Zukunft. Aber
dann habe ich auch gedacht. vor allem habe ich, ja, erstens mal ist es die Zukunft und zweitens mal habe ich auch gedacht, USB-C-Kabel kriegst du ja mittlerweile an jeder Ecke, ja, weil klar, ich habe noch ein Lightning iPhone, aber ja, fürs Auto habe ich mir auch ein kurzes USB-C auf Lightning besorgt.
Ja.
Nice. Passt, ja, ist in Ordnung.
So ist es.
Die paar Cent, die das Kabel gekostet hat, ja, dafür bist du halt da mit USB-C auf jeden Fall gut aufgestellt, ja.
Genau. Gut.
So, da sind wir jetzt auch wieder bei 5 Ecken zu dem Thema gekommen.
Ja, mein Gott, wir sind ja sowieso im Sommer
noch. Wir sind ja bekannt dafür.
Ja, dafür sind wir auch bekannt. Und ich sag mal, besser eine Sommerloch-Sendung als gar keine Sendung. Das ist ja Auch nicht so, ist auch nicht so schlecht. Ja. Habe ich jetzt nicht von Herrn Lindner abgeschaut, das Zitat.
Oh, okay, sehr gut.
Gut. Wir hatten gestern den Sysadmin Day. Der war am 26.07.2024. Ich habe das jetzt immer aufgenommen, weil ich so ein wenig für gegenseitiges Verständnis aufrufen möchte. Das heißt, auch die Systemadministratoren sollten für ihre Kunden, in Anführungsstrichen, also die Leute, die sie betreuen, ein wenig mehr Verständnis aufbringen. Und nicht nur die Nutzer für die Systemadministratoren, soll es so gegenseitig ein wenig mehr Verständnis aufgebracht werden. Weil ich erlebe das immer wieder, dass die Systemadministratoren genervt sind und sich über die Nutzer aufregen. Das ist immer so ein klassisches Spielchen, in Anführungsstrichen, was immer wieder gespielt wird. Aber die Nutzer, die Endnutzer, die vor dem Gerät sitzen, die sind halt nicht dafür da, die Geräte zu warten oder die Geräte zu administrieren oder sich damit auszukennen. Die sind in der Regel im Unternehmen für ganz andere Dinge da. Und wenn diese Mitarbeiter nicht da wären, dann hätten die Systemadministratoren auch keinen Job, weil die verdienen nämlich das Geld dafür, dass die Systemadministratoren unter bezahlt werden und im Einsatz sind. Also ich rufe da so ein bisschen für gegenseitiges Verständnis auf. Also das ist meine Meinung. Weil normalerweise wird ja immer gesagt, ja, bedankt euch bei euren Systemadministratoren, seid freundlich, schenkt ihnen einen Kasten Pralinen oder eine Flasche Wein oder eine Flasche Sekt oder sonstiges. Aber ich drehe das mal ein wenig um, bringt auch ein wenig mehr Verständnis für die Anwender auf. Das, denke ich, würde dem Ganzen auch ein wenig mehr Entspannung in das ganze Thema reinbringen.
Wobei ich manchen grumpy IT-Mitarbeiter schon gut verstehen kann. Ja, ich kenne Unternehmen, da gibt's einen, ja, und da sind 100 Leute da oder so. Ja, das ist schon.
Es ist anstrengend, ja.
Es ist schwierig, ja.
Aber es sind halt Anwender und ich unterstelle mal den Anwendern keine Böswilligkeit. Das ist einfach Unwissen. Da sitzt halt ein klassischer Anwender vor dem Gerät und der produziert halt Fehler.
Ja, beziehungsweise kann vielleicht nicht so gut eine Fehlerbeschreibung abgeben, ja, je nachdem, wie tief er auch irgendwo drin ist, ja.
Das kommt dazu.
Weil wenn du nämlich dann hier irgendwo so einen Support-Mitarbeiter in der Leitung hast und er so, ja, ich übernehme kurz mal die Kontrolle und bewegt sich die Maus und dann guckt jemand auf den Schreibtisch.
Ja.
Weil er hat nämlich den Mauszeiger auf dem Bildschirm gemeint. Ja.
Aber glaubst du wirklich, dass es diese Situation im realen Leben gab?
Ja, da gibt es noch ganz andere Geschichten. Es ist traurig. Es ist echt traurig, ja.
Also
Ich habe in so vielen Unternehmen schon so viel erlebt. Das ist unglaublich.
Ja. Also ich habe auch schon sehr viel erlebt, aber dass einer auf dem Level unterwegs war, dass er gewartet hat, dass sich auf dem Schreibtisch physisch die Maus bewegt. Also auf dem Level ist mir noch kein Anwender untergekommen. Also da habe ich echt noch Glück gehabt, glaube ich.
Ja. Ja, das, wie gesagt, das war jetzt mal so. Aber so Leute gibt's halt auch, ja.
Ja, oder der Klassiker, mein Getränkehalter am Rechner ist kaputt.
Ha, ja, das auch. Wobei heutzutage, welcher Rechner hat noch Getränkehalter?
Ja, gut, es gibt aber noch Firmen, die noch ganz alte Maschinen im Einsatz haben. Soll es wirklich geben, die noch eingebaute Getränkehalter haben?
Ja, bei uns ist es ja auch so, wir sind ja alle auf Laptops umgestellt worden. Es steht allerdings bei uns im Büro noch ein alter Desktop-Rechner.
Ja.
Beziehungsweise so ein Mini-Tower. Und der hat auch wirklich noch noch eine CD-Schublade.
Ja.
Ja, stimmt. Aber der wird, glaube ich, nur noch einmal alle 10 Jahre oder so benutzt. Da läuft irgendwie eine Anwendung drauf, die eigentlich keiner braucht. Ja, ich glaube, da weiß nur unser IT-Mitarbeiter, warum der eigentlich noch da steht. Weil ansonsten, also ich weiß es nicht und meine Kollegen wissen es, glaube ich, auch nicht. Aber wir müssen es ja auch nicht unbedingt wissen. Wir müssen nur wissen, den darf keiner anfassen. Das reicht als Info. So Sachen gibt es dann auch. Ja,
ja, also. Na gut. Also, wir rufen für gegenseitiges Verständnis auf. Das schadet nie.
Nein.
So ist das. Gut. Also, dann versuchen wir mal in die Apple-Themenwelt einzusteigen. Und die Woche war ja, wie ich es schon zum dritten Mal gesagt habe, relativ dünn, dünn gesät, ne, mit aktuellen Themen. Und man greift mal wieder tief in die Gerüchteküche oder man steigt wieder tief in die Gerüchteküche ein und versucht irgendwelche Dinge wieder neu aufzuwärmen. Also so geht es auch bei den iPhone 4 SE oder SE 4 Leaks. Das sind ja auch Leaks, die uns im Moment immer wieder begleiten. Auch in den letzten Monaten haben sie uns schon begleitet. Und es ist im Endeffekt immer wieder die gleiche Gerüchtesituation. Es datet sich halt nur irgendwie ein bisschen ab. Man sagte dann halt, ja, das wird das Design erben vom Vorgänger gerät. Und mittlerweile geht man davon aus, dass das iPhone SE 4 das Design vom iPhone 16 erben wird. Ja, und das wird man so lange fortsetzen.
Vom iPhone 16?
Ja, es soll das iPhone 16.
Weil ich hab keinerlei Gerüchte irgendwie jetzt.
Es soll das iPhone 16 Design erben. Also von das Design, was jetzt im Endeffekt kommen wird, im September werden die wahrscheinlich vorgestellt. Und das iPhone 4 SE soll ja laut der aktuellen Vorhersage nächstes Jahr erscheinen. Also 2025 zwischen März und Mai soll der Erscheinungstermin sein. Und dann soll es das ganz aktuelle Design vom iPhone 16 erben. Das wundert mich ein wenig, was der Ming-Chi Kuo dazu gesagt hat. Mhm. Ein A18-Chip soll reinkommen, ein 6,06 großes OLED-Display soll reinkommen. Also wie gesagt, der A18-Standard-Chip, okay. Und es soll 6 oder 8 GB RAM haben. Da würde ich allerdings persönlich sagen, das Ding hat definitiv 8 GB RAM, weil ich gehe davon aus, wenn Apple ein neues iPhone auf den Markt wirft, egal ob es jetzt ein Einsteigergerät ist oder ein Top-Gerät ist, wird kein Gerät mehr unter 8 GB auf den Markt kommen, also kein neues Gerät mehr, weil man, denke ich, durchgehend Apple Intelligence etablieren möchte.
Ja, und also würde mich auch wundern.
Genau.
Die Frage ist nur, wir haben ja jetzt aktuell bei dem SE, glaube ich, den A15. Und wir haben ja weder die Notch noch die Dynamic Island. Würde das dann auch bedeuten, dass das iPhone SE die Dynamic Island bekommt, wenn sie das Design vom iPhone 16 kriegen?
Das könnte man daraus ableiten. Da hat er sich aber nicht so geäußert. Oh, ich könnte mir vorstellen, das könnte passieren. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht kriegt er auch das Gehäuse, aber es wird, wenn überhaupt, eine Notch oder so, weil obwohl, wir werden ja auch bei den anderen, wir haben ja heute, ja wahrscheinlich, alles schön wäre es, wenn alles halt dann auch Dynamic Island, weil dann hast du eine Plattform. Auch wie gesagt, mit dem Prozessor wärst du auf jeden Fall auch auf der Seite, dass halt Apple Intelligence läuft.
Ja.
Also das wäre auf jeden Fall mal so ein Ding, wo du sagst, wir hieven jetzt alles mal auf einen ziemlich gleichen Level.
Ja.
Oder auf einen Apple Intelligence Level.
Genau.
Ja, die Geräte. Und ja, mein Gott, wann das nächste SE-Update kommt, ist dann die andere Frage, welche Features nachziehen, wurscht. Ja. Aber dann hast du auf jeden Fall jetzt erstmal den Level geschafft, dass du mit jedem neuen Gerät, was du kaufst, sei es jetzt SE, sei es jetzt iPhone, sei es iPhone Pro, ja, dass du da zumindest mal da einen gleichen Entry-Level hast, ja. In Bezug auf AI, wie gesagt.
Genau. Ja. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, gerade weil die iPhone SE-Geräte ja sehr lange am Markt bleiben oder einen sehr langen Update-Zyklus haben, da gehe ich nicht davon aus, dass die Dinger nur mit 6 GB RAM kommen werden. Das halte ich persönlich für ausgeschlossen, gerade weil, wie gesagt, die Geräte sehr lange am Markt bleiben, ohne dass sie upgedatet werden.
Und aktuell haben wir doch auch noch den Home-Button, gell, beim SE.
Der wird natürlich dann auch wegfallen und auch Touch-ID wird rausfallen, logischerweise. Ja. Und natürlich USB-C wird kommen, aber das ist obligatorisch, das braucht man nicht mehr zu erwähnen. Preislich soll das Ding zwischen 499 und 549 US-Dollar sein. Ach, Dollar,
ja, ich wollte gerade sagen, also ja, Euro wäre schön gewesen, weil momentan
das wäre toll.
Ja auch 530 Euro oder so, ja.
Ja. Aber die US-amerikanischen Preise sind ja immer ohne Steuern. Mhm. Also von daher ist das ja sowieso kein realistischer Anhaltspunkt.
Mhm. Ja.
Ja, ich bin gespannt. Erzähl.
Nee, mir ging es nur wieder darum, weil zuletzt auch wieder gerade die Diskussion war, Apple bietet keine günstigen Telefone an.
Mhm.
Wo ich auch nur gesagt hatte, ihr vergesst immer, dass es das SE noch gibt. Wobei günstig, wenn man es mal so nimmt, wie es die Leute halt verstehen, mein Gott, ein Einstiegspreis ohne Vertrag 529 Euro für diese alte Technik ist auch nicht günstig.
Ja. Also ich würde zu dem Preis auch niemanden dazu raten, das SE zu kaufen. Es sei denn, er braucht unbedingt noch den Home-Button. Das ist dann was ganz anderes. Okay, aber es gibt andere attraktive Preisgestaltungen außerhalb der Apple-Bubble. Ich sag jetzt mal, also außerhalb der Apple-Verkaufsbubble, iPhone 14 oder iPhone 13 am Markt, die immer noch teilweise günstig veräußert werden. Wenn man natürlich direkt bei Apple kaufen möchte, dann ist man mehr oder weniger auf das SE angewiesen. Aber wie gesagt, außerhalb vom Apple Sale, sage ich jetzt mal, gibt es da noch ganz viele attraktive Vorgängergenerationen, Vorgängermodelle.
Ja, ich finde es halt nur schade, klar, Inflation, Preisgestaltung, bla bla bla, Wechselkurs, Umrechnung, dass es eh nicht bei 4,99 halt einfach anfängt.
Ja.
Das wäre definitiv der schönere Preis, immer noch nicht günstig.
Ja.
Aber gerade wenn du jetzt wirklich sagst, hier mit Apple Intelligence, ja, und wie gesagt, das ist eh, du hast die, oder es kommt halt, oder unterstützt Apple Intelligence, es gibt das neue Design, das, wie gesagt, 4,99 ist immer noch nicht günstig im Vergleich zum restlichen Smartphone-Markt. Wenn genau. Nicht billig, aber wenn du günstig shoppen willst, es gibt wesentlich bessere Alternativen.
Absolut.
In der Android-Welt zum SE.
Ach so, ja, okay, in der Android-Welt, ja.
Selbst.
Gut.
Wie gesagt, Android-Welt. Ja. Gibt es günstigere und meiner Meinung nach bessere Alternativen als das SE. Wenn du iPhone kaufen willst, bleibt ja nichts anderes übrig.
Ja.
Aber wie gesagt, Apple würde, glaube ich, 30 Euro weniger nicht so wehtun. Es wäre immer noch nicht günstig, wie gesagt, im Vergleich zu den ganzen Android-Angeboten, auch von oder auch gute Angebote, nicht jetzt diese Billig-Dinge, ja, sondern wirklich gute Angebote. Und auch wirklich vernünftige Hersteller, die auch einen Support leisten, gibt's interessante Geräte für weniger Geld. Und wie gesagt, zumindest mal, dass du diese Grenze unter 500, auch wenn es nur ein Euro ist, dass du die halt hättest. Ja. Aber ja, es ist halt nicht. Und ich denke auch nicht, dass das nächste das knacken wird. Und ich denke eher, dass wir da wahrscheinlich sogar über den 529 liegen. Für das neue SE, gerade wenn es diese ganzen Änderungen bringt.
Dann wäre ja auch der Preis wieder gerechtfertigt. Wenn es aktualisiert ist, technisch aktualisiert ist, dann kann man ja eher über diesen Preis diskutieren.
Gerechtfertigt hin oder her, aber es
ist. Ja. Aber dann ist der Preis leichter zu akzeptieren als
Leiche.
Leichenblass, dann ist der Preis
das auch.
Wesentlich leichter zu akzeptieren als aktuell mit der historischen oder mit der veralteten Ausstattung. Ne?
Ja, ich hatte halt nur bei der Diskussion immer die Schwierigkeit, hier, da muss man gucken, das und das Modell oder Android-Gerät und ich so, hier, Freunde, ihr vergleicht hier Apple mit Birnen. Ja?
Ja, ja, klar.
Da sollte man schon gucken, dass man da auch entsprechend das vergleicht. Klar, mittlerweile sind die Jahre gekommen. Aber alleine, wenn du mal guckst, was das Thema Software unterstützt oder Updates überhaupt betrifft, ja, bist du da immer noch anders unterwegs, ja, als gerade auch bei diesen immer zitierten, günstigeren und auch guten Android-Geräten, wo man da teilweise dann auch nicht weiß, ja, zumindest mal nicht über den Zeitraum, ja.
Das ist richtig. Bloß wenn du dir jetzt noch ein SE kaufst, dann bist du auch schlecht bedient. Ne? Also update-technisch, das sieht dann auch sehr traurig aus, weil das wird demnächst auch rausfallen in der iOS-Unterstützung. Das ist nur noch eine Frage der Zeit letztendlich. Spätestens dann, wenn der Nachfolger rauskommt.
Naja, war das letzte Sendung, wo wir über auch 15 jetzt noch kaufen gesprochen hatten, wo ich ja auch schon Bauchschmerzen habe, ja, weil so lange hin ist es nicht mehr bis zum September.
Nee.
Wie gesagt, selbst da habe ich momentan Bauchschmerzen, wenn jemand postet, der hat jetzt ein neues Pro 15 Pro Max oder so bekommen. Ja. Klar, unschlagbare Angebote kann man gerne mitnehmen, aber ich selbst hätte da halt ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, also wenn man sich für ein iPhone entscheidet, das ist ja auch meine persönliche Meinung, da muss man relativ zeitnah beim Release kaufen, damit man noch So würde ich das handhaben, wenn man sich für ein neues Gerät entscheidet.
Wie gesagt, wenn mir jetzt heute einer ein 15 Pro für 1 € anbietet,
Ja, okay.
ohne irgendwelche Haken und
Es
Ösen,
ist ein No-Brainer,
klar,
klar,
da nehme ich gerne
logisch.
100 Stück. Ja, die
Ja.
kriegst du auch los.
Klar, das ist ja auch ein
Ja,
utopisches
klar.
Angebot,
Ja,
sagen wir es
ja,
mal so.
ja.
Klar. Der Preis regelt dann letztendlich alles. Oder der Preis regelt die Entscheidung,
Ja,
ne?
ja.
Auf jeden
Genau.
Fall.
Das muss schon wirklich ein sehr gutes Angebot sein, ja.
So ist es.
Weil verkehrt machst du ja im Prinzip nichts, außer dass halt der Zeitpunkt mittlerweile so kurz, in Anführungszeichen, halt wieder vor einem neuen liegt, ja.
So ist es, genau. Gut. Lass uns über ein eventuell oder über eine eventuelle neue Produktkategorie sprechen, worüber ja die ganze Apple-Welt in den letzten Monaten schon diskutiert, ob das auch wirklich so kommen wird oder ob es nicht kommen wird. Das ist natürlich die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das kommt, dass das eingeführt wird, dass Apple sich dazu entscheidet, ein extrem dünnes iPhone auf den Markt zu bringen, zu den etablierten Produktserien. Und da wird es jetzt etwas konkreter, zumindest wenn man Ming-Chi Kuo Glauben schenken
Ja,
mag.
aber warum?
Warum? Weil sie, wie heißt
Weil
es
sie
so
es können.
schön, es soll Trends über das aktuelle iPhone-Line-up hinaus abdecken. Das hat Ming-Chi Kuo so als Kernsatz geprägt in seiner Aussage. Also es soll,
Aber ist dünner ein Trend aktuell bei
wenn
Smartphones?
man Apple Glauben schenken mag, glaube ich, ist das der neue Trend oder der erneute Trend, weil man schaut sich das
Ja,
iPad
genau,
an,
erneut, ja.
erneut. Also sie haben die Dünnheit oder die, ja, die Slim-Geschichte wieder für sich entdeckt. Ich weiß
Weil,
nicht,
wenn
ja.
man von Trend reden will, einer, der ja eigentlich leider ein bisschen eingeschlafen aktuell ist, ja im Prinzip immer noch die Foldables.
Da kommen wir später noch zu dem Thema.
Genau, ja. Aber
Ja.
wie gesagt, wenn, dann hätte ich eher das als Trend, ja, wobei, wie gesagt, der ist jetzt eigentlich eher eingeschlafen. So
Ja.
viele, die mit neuen Modellen kommen, hast du ja im Prinzip eigentlich nicht mehr.
Nein.
Von daher ist der Trend, wie gesagt, aktuell mal eingeschlafen. Aber dünner, ist das wirklich ein Trend momentan bei Smartphones?
Also vielleicht will Apple erneut, wie ich es eben schon sagte, den Trend wieder prägen oder da wieder in diese Schiene einsteigen oder das neu definieren, dieses Thema. Ich bin ja da absolut kein Fan von, muss ich sagen. Da habe ich mich ja
Wenn man mal
schon.
guckt, wie auch aktuelle Modelle, obwohl sie schon recht dünn sind, wie sie auftragen aufgrund des Kamerabumps und man will ja ein Case im Prinzip nutzen. Wenn man das Geld investiert, klatscht man ja nicht nur eine Folie drauf, sondern hat in der Regel ja meistens auch ein Case noch im Einsatz. Dann werden die relativ schnell schon wieder sehr dick.
Ja.
Wenn man dünner machen könnte, ohne große Kompromisse, ja, was heißt große, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
Das
Das ist halt immer,
ist, glaube ich, der Haken bei der ganzen
genau,
Geschichte, weil Ming-Chi Kuo
genau.
sagt auch, Form geht über Funktion. Und das ist so das große Problem, in Anführungsstrichen. Also für mich ist es ein Problem, was über dem Gerät schwebt, weil es sind doch ein paar Abstriche. Oder es könnte sein, dass dort ein paar Abstriche auftauchen werden in dem Gerät. Zum Beispiel soll nur ein A19-Chip reinkommen, nicht der A19-Pro-Chip. Das ist wohl wahrscheinlich ausreichend, auch keine Frage. Aber wenn man sich die Prognosen anschaut, was
Chip
das.
oder iPhone vom Namen her?
Nee, A19, der Chip. Und das Ding soll ja A17
Ah,
Slim
okay.
heißen, angeblich. Ich weiß
Okay,
nicht, ob die das
okay.
auch wirklich Slim nennen werden. Im Moment ist ja halt der Arbeitstitel in der Gerüchteküche Slim. Ich kann mir nicht
Ach so,
vorstellen.
stopp, wir sind ja noch gar nicht beim 19er iPhone.
Nee.
Das
Nee.
wäre ja noch ein bisschen hin.
A19 wäre dann
Ja.
der Chip letztendlich.
Ja. Ah, mit den ganzen Nummern, das ist so ein.
Ja. Und wie gesagt, man geht also leistungstechnisch gesehen nicht in die absolute Oberklasse. Man will halt von der Form, vom Design her, von der Dünne her in die Oberklasse gehen. Und man adressiert eindeutig die Kunden, die auf ein sehr dünnes Gerät Wert legen. Und da habe ich so ein paar Probleme mit, ehrlicherweise. Weil das Gerät soll trotzdem, dass es nur relativ normale Leistungsdaten hat, über den preislich über dem Pro Max liegen. Und ich glaube nicht, dass diese Kalkulation oder diese Rechnung aufgehen wird, dass Kunden dafür bereit sind, schlechtere Hardware zu bekommen, schlechtere in Anführungsstriche und dafür ein dünneres Gerät bekommen.
Weiß ich. Unterschätze nicht diesen MacBook Air-Effekt. Das hatten wir damals beim allerersten Gerät ja auch. Das war auch nicht ihr Top-Performance für den Preis. Und du konntest da im Prinzip jeden Preis ausrufen, den du wolltest. Das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot, ja.
Aber das hat sich dann auch damals wieder gelegt, das Thema.
Es ging ja, klar, das hat sich auch wieder gelegt. Der Trend, wie gesagt, in der weiteren Entwicklung war ja ein anderer, mehr Leistung, weniger Geld. Aber unterschätze nicht, ich denke, da ist schon ein Markt da. Mhm. Die Frage ist halt, wie groß sind wirklich die Kompromisse, die du eingehen musst in Bezug auf alleine schon die Akkulaufzeit.
Ja.
Das ist das größere Problem, was heute auch immer noch bemängelt wird, dass die iPhones zu wenig Akkulaufzeit hätten.
Genau.
Wobei ich das nicht bestätigen kann. Für mich reicht das dicke aus.
Man weiß natürlich
über einen Tag hinaus.
Man weiß natürlich nicht, wie die Energieeffizienz sein wird beim A19-Chip oder wie weit sie diesen Chip noch energieeffizienter machen. Ganz klar.
Leistung, solange die aktuelle US-Version darauf läuft und alle Features unterstützt werden, ist mir das jetzt wurscht, ob der Chip irgendwie nochmal 5% schneller ist oder nicht. Mhm. Ob der irgendwie einen Leistungscore mehr hat oder weniger. Das, wie gesagt, das Hauptaugenmerk gerade bei dem Slim würde bei mir liegen auf der Akkulaufzeit. Und das wäre halt so ein Thema. Wenn ich da wieder das Problem habe, dass ich gucken muss, dass ich zwischendrin irgendwo laden kann über den Tag verteilt, das wäre halt wieder so ein Thema. Nee, zu den Zeiten will ich nicht zurück.
Nee, ich denke, da wird Apple auch nicht zurückkehren zu diesen Zeiten, auf keinen Fall. Das wird schon eine relativ solide Akku-Performance haben.
Weil wenn dünner zum Beispiel auch bedeutet, wir werden diesen Kamerabump los.
Nee, das glaube ich nicht, weil zu der Kamera gab es auch noch eine Prognose, dass die Kamera nicht das Leistungsspektrum erfüllen wird, wie dann zu dem Zeitpunkt vergleichbare Geräte. Es wird auch nur eine Einkameralösung geben.
Genau, und weg mit dem Kamerabump. Bin ich sofort dabei.
Ja, ganz weg wird er wohl nicht fallen. Oder der
bitte, Kamerabump. Ja. Bitte, lasst den Bump ein Grund sein, warum das Ding Slim heißt.
Das wäre schön, aber da gab es keine konkrete Aussage. Da würde ich
Kompromisse auch bei der Kameraqualität eingehen. Mhm. Wie gesagt, aber scheiß weg, weil mittlerweile hast du einen Bump. Ja, du hast ja noch nicht mal nur diese Erhöhung.
Ja.
Die Linsen an sich, die kommen ja auch nicht mal raus. Und das ist mittlerweile ein Unding. Ja, eine Dicke von einem iPhone sollte sich immer orientieren an der Kamera.
Das ist auch mal,
an der glatten Gehäuserückseite.
So sehe ich das auch, weil es ist letztendlich, wenn man jetzt das mal ganz krass ausdrücken will, eine Mogelpackung.
Ja.
Weil das iPhone müsste nach meiner Meinung an der dicksten Stelle gemessen werden und das ist da, wo der Kamerabump ist. Und das definiert die restliche Größe.
Weil wir hatten ja gerade in Bezug jetzt, als ich mir das 13er damals gekauft habe, hatten wir ja auch über den Kamerabump gesprochen, beziehungsweise ich habe mir speziell damals ja auch ein Backcase ausgesucht, was halt den Bump ausgleicht. Mhm. Nicht jetzt unbedingt über die Dicke, über das komplette Case, sondern halt hier mit Rand beziehungsweise in Anführungszeichen Fuß. Ja, das ist halt auf dem Tisch nicht kippelt und ich hasse das wie die Sau. Das ist auch mit ein Grund, warum ich es eigentlich nicht nackt benutze. Nicht nur, um halt die Rückseite zu schützen, weil das könntest du auch über eine Folie machen. Sondern, weil wenn ich es auf dem Tisch liegen habe, mit dem Display nach oben, dass wenn eine Notifikation reinkommt, ich das vielleicht auch noch sehen kann, wenn ich will, dass es halt auf dem Tisch nicht wackelt.
Ja, das ist ein Problem.
Und das ist eine Sache, die stört mich bei so vielen, bei allen mittlerweile.
Ja, das ist ja nicht nur bei Apple so, in der Android-Welt ist das ja genauso.
Deswegen, das ist zum Beispiel auch wieder mit so einem Grund, wo ich sagen würde, wenn ein vergleichbares Android-Smartphone rauskommt, und eins der Features einfach ist kein Kamerabump, aber trotzdem jetzt kein Backstein. Je nachdem, wie gut oder wie viel besser das ist als vielleicht ein iPhone, könnte ich mir auch wieder vorstellen, da zu wechseln. Weil, wie gesagt, mich stört das so sehr. Aber du hast ja kein Flagship. ja, egal von wem, ja, der keinen Kamerabump hat. Ja. Und das ist eine Unart, ja, dass das überhaupt jemals so irgendwo durchgewunken wurde.
Das hat sich etabliert, aber, das ist das Problem. Ja, ja. Das hat sich etabliert, da hat jeder mitgemacht.
Genau, leider, ja, leider.
Ja, so ist das.
Das ist echt schade, weil das ist so ein Unding, designtechnisch, meiner Meinung nach.
Leider. Gut, die restlichen Daten, 6,6 Zoll Display, ich gehe davon aus, dass es dann natürlich auch ein OLED-Display sein wird, gehe ich von aus, wäre ja dann schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Rahmen aus einer Alu-Titan-Legierung, okay, da bin ich gespannt. Und
ja, irgendwo muss die Steifigkeit ja herkommen. Ja.
Richtig, ja, und der Fokus, ich habe das ja eben schon mehrmals gesagt, soll auf dem Formfaktor liegen und nicht auf die Leistungsfähigkeit. Ja, bin ich gespannt. Und ich vor allen Dingen bin ich gespannt, wie der Markt das Gerät dann annehmen wird, ob sich da der MacBook Air Effekt einstellen wird.
Wenn sich die Leistung, wie gesagt, nicht jetzt unbedingt am iPhone Pro orientiert, sondern noch hier auf iPhone-Level sein sollte bei dem Slim, und die Akkulaufzeit dich über einen Tag bringt, also über einen Tag hinaus.
Ja.
Also wie gesagt, nicht nur einen Arbeitstag lang, sondern über einen Tag hinaus bringt, wird das Ding sich verkaufen. Auch wenn es preislich auf Pro Niveau liegt oder vielleicht sogar ein bisschen drüber, wird sich das Ding definitiv kaufen, ja, weil es einfach ein iPhone ist.
Ja.
Es wird jetzt nicht so der iPhone 15 Pro Max Überflieger sein, aber ich denke, ein Markt ist schon da. Wie gesagt, für mich die Kriterien sind einfach Akkulaufzeit und ich würde mir wünschen, dass, wie gesagt, der Kamerabump im Idealfall da cool, weg wäre, weil das würde ich halt mit einem Slim auch verbinden, weil was nützt mir jetzt wieder, dass das Ding ultra dünn ist, aber du hast da einen Kamerabump, der 3 Zentimeter übersteht. Das macht keinen Sinn.
Nein, das sehe ich genauso. Da gebe ich dir recht. Gut, da müssen wir uns überraschen lassen, ist ja noch ein bisschen hin.
Das könnte ein interessantes Gerät werden, ja.
Soll ja erst zur iPhone 17 Generation kommen.
Ja, aber wie gesagt, das könnte ein sehr interessantes Gerät werden.
Ja.
Aber da ist noch so viel Spekulation. Ja,
ja, das ist korrekt. Und man kann natürlich man kann davon ausgehen, dass Apple diesen Slim-Weg gehen möchte. Wenn man sich das iPad anschaut, das aktuelle Pro-Gerät anschaut, kann man es davon auch so ein bisschen ableiten von dieser ganzen Geschichte, dass Apple das in Zukunft auch in andere Kategorien bringt.
Auch was wir früher ja ganz klar den Slim-Trend ja hatten bei den MacBooks und MacBook Pros. Ja. Ja.
Ich bin da kein Fan von, aber okay.
Ja, vor allem, wir haben ja gesehen, der Trend ging ja auch wieder in die andere Richtung.
Richtig, genau.
Dann hast du jetzt wieder auch wieder die Gerüchte, da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, dass das MacBook Pro ja auch wieder dünner werden soll.
Ja, genau.
Bauchschmerzen, ja, ganz klar. Solange das iPhone-Line-Up generell noch da ist, das zusätzlich kommt und wie gesagt, die Kompromisse, die eingegangen werden müssen, die richtigen sind. Wie zum Beispiel beim Kamerasystem. Akkulaufzeit trotzdem immer noch ausreichend, etc. Dann ist da definitiv ein Markt da. Wenn sie das verkacken, dann, mein Gott, dann ist das ein Generationending und dann ist es auch schon wieder weg.
Ja, ich meine, das hat Apple ja öfter mal, dass sie dann was ausprobieren und das dann wieder eingestellt wird. Ich erinnere mich nur an das iPhone 5C. Das wurde ja auch relativ schnell wieder eingestellt.
Das 10R?
Das 10R, ja.
War nicht so lange da. Obwohl, haben wir das noch? Nee, ne?
Nee. Die iPhone Minis, die gab es etwas länger. Ich glaube, die gab es zwei Generationen, glaube ich.
Da ist die Frage, würde man sich nicht eher sogar noch lieber ein Mini wünschen als ein Slim?
Naja, das könnte sein, wenn wir jetzt zum nächsten Thema kommen, dass das eventuell der Mini-Nachfolger, der indirekte Mini-Nachfolger wird, weil es gab jetzt relativ konkrete Aussagen zu einem faltbaren iPhone, unser Dauerbrenner-Thema.
Soll ich dir eine der dominierenden Überschriften sagen, wenn es wirklich kommt?
Ja, hau mal raus.
Finally.
Ja, ganz fett. Also im Moment finally. Glaube ich auch, wenn ich mir so anschaue, wie die anderen Märkte generell faltbare Smartphones aufnehmen. In China ist das ja ein ganz großer Markt. Ich habe da mal so ein bisschen mich umgeschaut, in den Nachrichten, in den Medien, was in China so gerade so ja. on vogue ist. Und da ist ja sind ja faltbare Smartphones der letzte Schrei, mehr als in Europa, mehr als in
Weil da bei uns. Sehr viele regionale Hersteller auch auf den Trend aufgesprungen sind
ja.
und du da zu günstigen Preisen auch schon faltbare Geräte kriegen kannst.
Richtig.
Definiere günstig, aber es ist wieder ein anderes Thema, muss man ja auch immer im Vergleich zu dem sehen, was halt gerade auch die Flagships kosten. Dann hast du da wirklich ein günstiges Angebot. Das sind natürlich auch wieder Geräte, die nicht unbedingt den Weg hier rüber nach in den Westen finden. Aber klar, das ist da ein Thema, definitiv. Das Angebot ist da, wird auch angenommen. Wie gesagt, nach wie vor interessieren mich Foldables definitiv. Ich sehe halt leider immer noch, dass die Geräte meiner Meinung nach einfach ein zu großer Kompromiss sind. Und warte eigentlich nur drauf, ob Apple wirklich was in diese Richtung bringt oder ob sie sagen, das ist was wie die Blu-ray, das ist nichts, was wir jetzt unbedingt machen wollen.
Okay. Also, wenn wir jetzt mal die Gerüchte zusammenfassen, die The Information ans Tageslicht gebracht hat. Und man muss dazu sagen, The Information ist eine relativ seriöse Publikation. Die sind relativ gut unterwegs, was den Track Record anbelangt. Sie haben relativ gute Kontakte auch direkt in die Apple-Welt hinein, direkt zu Mitarbeitern hinein. Also die sind in der letzten Zeit durch sehr, sehr gute Berichte aufgefallen, in den letzten Monaten würde ich sagen, und durch sehr gute Informationsquellen. Also das muss man fairerweise dazu sagen. Deswegen finde ich diesen Artikel und auch diese Informationen, die daraus gekommen sind, schon relativ valide. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so kommen könnte. Also ich bin da relativ, ich bin dem relativ positiv gegenübergestellt. Es geht halt darum, dass Apple 2026 das erste faltbare iPhone rausbringen wird und es soll horizontal gefaltet werden, also wie ein im Clamshell-Design, wie eine Muschel soll das aufgefaltet werden. Man könnte sagen, wie das Galaxy Z Flip. Das wird wohl so auch so im Großen und Ganzen die Vorlage dafür sein. Und das soll angeblich aus der Hauptentwicklung raus sein. Es gibt schon konkrete Verhandlungen mit Zulieferer. Oder sie bauen gerade auch eine Zuliefererkette auf im Großen und Ganzen. Derzeit soll es wohl noch Probleme geben am Scharnier. Das wundert mich nicht. Das ist ja auch, denke ich, das Problem bei den Geräten. Und auf diesen Punkt legt Apple ja wohl auch am meisten Wert drauf, dass die Scharniere gut funktionieren, dass die haltbar sind und auch, dass es beim Display, wenn es aufgeklappt ist, keine großartige erkennbare, kein Huckel gibt, keinen großen Bump gibt. Und das ist wohl im Moment noch so der letzte Knackpunkt, wo dran gearbeitet wird. Was heißt der letzte? Das ist das nach meiner Meinung der wichtigste Punkt. Alles andere ist lösbar. Aber wie gesagt, das Scharnier optimal hinzubekommen, da gibt es wohl noch im Moment kleinere Hindernisse zu überwinden. Da bin ich gespannt, ob Apple das dann auch so bringen wird, das Gerät, und ob sie jetzt wieder aus dieser iPad-Geschichte rausgehen, weil die letzten Gerüchte, Situationen gingen ja alle in diese iPad-Richtung, dass ein iPad kommen wird, was faltbar sein soll, dass das das erste faltbare Gerät ein iPad sein wird. Und mittlerweile sagt man ja, oder nach den neuesten Gerüchten sagt man, dass es halt ein faltbares iPhone geben wird. Bin ich gespannt.
Es ist, denke ich mal, designtechnisch die günstigere Version als jetzt zum Beispiel wie das Fold. Du hast natürlich dann nur ein faltbares oder nur ein Display und nicht wie beim Fold im Prinzip ja drei, wenn man mal die Größe betrachtet. Klar, eins innen, aber das ist ja zum Falten von der Displaygröße her, hast du ja im Prinzip die zwei Smartphones-Displays plus nochmal ein vollwertiges Display auf der Außenseite. Das ist ja schon auch ein guter Kostenfaktor. Ich denke mal, das iPhone wäre immer noch teuer.
Ja.
Auf jeden Fall erstmal designtechnisch, denke ich mal, die günstigere Lösung, A, Preis und zwei, auch Technik, was jetzt Anfälligkeit etc. betrifft. Ich denke, das lässt sich über den schmalen Grease besser machen als über die lange Seite. Ich denke, das ist gerade auch, was jetzt so die Anfälligkeit betrifft, auf jeden Fall der bessere Kompromiss. Mich würde nur mal interessieren, was für eine Auflösung und vor allem dann auch Aspect Ratio das dann wird. Weil ich denke nicht, dass sie da unbedingt weit wegrücken wollen von den bestehenden iPhones her. Weil das Fold hat, glaube ich, 22:9, ne?
Das kann sein, ich weiß es nicht.
Das Aspect, was jetzt das Ratio betrifft, und das ist nicht unbedingt, bin ich jetzt nicht so der Fan von, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt die Frage, was macht dann Apple draus?
Ja.
Und genauso muss man halt mal gucken, wie gesagt, auflösungstechnisch. Ich finde es von der Idee her eigentlich ganz nett, weil du es natürlich schon auch kompakter kriegst, beziehungsweise aufgeklappt vielleicht sogar, nee, wie viel Zoll haben wir aktuell bei den iPhones? Nicht jetzt beim Großen, sondern bei den Standard?
6,1, glaube ich. Ja.
Ja, weil wenn du dann mal guckst, 6,6 oder vielleicht sogar 6,9 oder 7 Zoll, wenn du die wie ein Flip falten kannst und das von der Dicke her nicht so sehr aufträgt, weil das ist ja immer wieder der Kompromiss, den du eingehen musst,
ja, die Dicke leider vom
Gerät.
Ja.
Dann würde ich sagen, warum nicht?
Ja.
Gerade wenn du vielleicht noch mehr Zoll halt einfach in das Gerät reinbekommen kannst und im gefalteten Zustand, das halt sehr kompakt wäre, ja.
Das ist richtig. Nur die Frage ist ja auch, 2026 ist der prognostizierte Termin. Ist das denn nicht schon zu spät?
Na. Aktuell, wir hatten sich kurz vor schon gesprochen, aktuell ist der Trend, gerade hier bei uns jetzt im Westen, wie gesagt, China mal außen vor, ist der Trend ja eigentlich eher eingeschlafen. Du hast sehr wenige Hersteller, die Geräte auf dem Markt haben, gerade auch bei uns hier in Europa oder auch in Deutschland, ist das Angebot sehr überschaubar. Der Einzige, der halt wirklich ein Feuer, also jedes Jahr da kräftig Geräte in den Markt pusht, ist einfach Samsung.
Ja.
Dementsprechend auch Marktführer. Definitiv Flagship-Bereich, alleine was die Preisgestaltung betrifft. Wir hatten gerade auch schon drüber gesprochen im Podcast. Die aktuellen Geräte, und die kamen ja jetzt erst raus, liegen definitiv auf Apple-Niveau. Ich denke nicht mal, dass Apple mit ihren Geräten da teurer wäre jetzt unbedingt als Samsung. Ja, sie wären wahrscheinlich teurer, weil sie es einfach können. Wenn Apple mit dem ersten Flip-Phone oder mit dem ersten Foldable kommt, und das wäre so ein Flip-Design, könnten sie definitiv auch noch mal etwas teurer sein als ein Flip. Was sie definitiv auch wären, weil wenn man mal guckt, bis die kommen, oder September, oder die Flips kommen, oder die Samsung-Geräte kommen ja vor den Apple-Geräten auf den Markt. Im September kämen dann die Apple-Version. Bis dahin hast du draußen im Markt auch wieder, oder ist der Preis gefallen für die Samsung-Geräte. Kriegst du definitiv günstiger, gerade auch in den Angeboten oder in den Bundles, die dann viele halt auch schnüren, ist das Gerät dann preislich definitiv attraktiver. Und wie gesagt, wenn dann das iPhone dann nochmal 100 Euro mehr kostet, interessiert den Markt, denke ich mal, eher weniger. Ist halt die Frage, wie ist der Preis des Apple Foldables in Relation zu dem iPhone-Angebot? Das ist, denke ich, die entscheidende Frage und nicht unbedingt, ist es teurer als ein Samsung Foldable? Das ist unerheblich. Die Frage ist halt, wie positioniert es sich im iPhone-Lineup?
Ja.
Und wie sehr wird es Apple in dem Bezug halt übertreiben? Weil maßlos über alle, oder so viel teurer als das restliche iPhone-Lineup darf es definitiv nicht werden, weil dann mag es Verrückte geben, die es kaufen, aber dann wird es nicht der Seller. Ja.
Ja.
Die Frage ist halt nur, wird Apple überhaupt nochmal mit dem Foldable kommen? Ja. Das ist halt die Frage, weil momentan, klar, der Markt, wie gesagt, China ist da, aber hier bei uns im Westen ist das...
Obwohl ich im Moment
verkauft sich nicht so.
Das ne? Gefühl habe, aber wie gesagt, das ist auch nur mein Eindruck, weil ich habe letztens sehr viele Galaxy Flips gesehen, in Anführungsstrichen.
Es sind definitiv mehr geworden, das ja.
Also verhältnismäßig mehr, als ich in den letzten Jahren gesehen habe. Jetzt gerade auch, wo die aktuelle Generation vorgestellt worden ist, habe ich auch in der freien Wildbahn sehr, sehr viele Flips gesehen.
Hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja.
Ja, wurde immer mehr und ich habe jetzt auch mal die Gelegenheit gehabt, so ein Ding mal eine halbe Stunde zu testen, in Anführungsstrichen, um mich mal von der Haptik zu überzeugen. Ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht von der Verarbeitungsqualität und es macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Das ist gar keine Frage. Ich meine, die haben ja auch schon Erfahrungen damit. Das erste Flip kam 2020 auf den Markt. Da hat man natürlich schon ein wenig Erfahrung aus der Vergangenheit oder durch die langen Generationen oder durch die verschiedenen Generationen konnte man natürlich auch Erfahrung sammeln. Ne? Weil das erste Flip war ja natürlich suboptimal. Ganz klar. Aber gut. Schauen wir mal. So.
Ich weiß gar nicht, wie liegt denn momentan das Z Fold 6 ohne Vertrag? Müsste da auch irgendwo, liegt das da?
Nee. Keine Ahnung.
Die Preise ist jetzt angesprochen. Ich habe die Preise schon wieder vergessen.
Es ist auf jeden Fall günstiger als das Foldable von Samsung. Das weiß ich, aber.
Nein, ich meine, das Z6 ist ja das Foldable. Ja, das Fold 6 ist ja.
Ach so.
Das Samsung.
Ja, ich dachte, du meinst das Flip.
Nee, das Flip ist günstiger als das Fold 6. Ich meine, ich habe nur gerade gerätselt, das Fold 6, weil Google Pixel, das Foldable, ist ja. Ist das nicht sogar noch mal teurer als das Galaxy?
Ich glaube, das ist teurer.
Oder liegt das mittlerweile bei 2.000 Euro?
Ich weiß es nicht.
Ich habe es schon wieder vergessen. Wir haben es letztens noch drüber gesprochen, aber ich habe die Preise schon wieder vergessen. Ja.
Naja, ich habe es. Es sind halt Geräte im Android-Bereich und die kommen nicht in Frage. Das ist das Problem.
Ich glaube, das Samsung liegt irgendwo bei knapp 2.000 Euro.
Ja, das kann sein. Das
Fold 6.
Das kann möglich sein.
Flip war doch irgendwo um die 1300,
glaube ich. Ja, ich glaube 1299, das Flip.
Ja. Ich glaube 1999 und dann wäre das Pixel immer, glaube ich, noch 100 Euro günstiger. Wobei, musst du auch mal gucken. Google Android, also Standard Android jetzt hin oder her, aber wollte ich für ein Google Pixel Fold 1900 Euro bezahlen?
Wahrscheinlich nicht. Also ich würde es nicht tun. Ich würde natürlich auch kein Samsung-Gerät kaufen. Ich würde mir wahrscheinlich gar kein Android-Gerät kaufen, das faltbar ist.
Ja, jedenfalls nicht für das Geld. Also, das wäre ja eigentlich schon wieder so ein kompletter Umstieg auf Android. Ja, und das sehe ich jetzt für mich noch nicht, weil das ist eine Investition. Ja, das ist was anderes, als wenn du dir ein günstigeres Android zum Ausprobieren oder zum aktuellen Stand einfach im Auge behalten halt mal zulegst. Aber hier so eine Investition von 2.000 Euro in ein Foldable ist schon
das, wow. Da kriegt man ja schon ein halbwegs vernünftiges MacBook für.
Ja, aber wie gesagt, da musst du dich committen.
Ja, ja, da, das
aber, ist richtig. Aber da muss man sich auch nichts vormachen. Ein Apple Flip, ja, um es mal so zu nennen, wäre definitiv nicht günstiger als jetzt,
wie gesagt, das Flip
von Samsung.
Um Gottes Willen.
Da muss man sich keine Hoffnungen machen.
Nein.
Wie gesagt, das würde eventuell sogar drüber liegen.
Ja, auf jeden Fall.
Je nachdem. Ja. Aber das würde sich trotzdem verkaufen, klar.
Ja, definitiv. Klar.
Und egal wie ausgereift die Technik ist, wie gut das Display ist, ja, wie viel, ob das wirklich die 7 Jahre durchhält, ja, wo du alleine die Software-Updates halt noch bekommst, spielt alles keine Rolle, ja. Presse, finally, ja. Apple, Nachzügler, kopiert alles, ja.
Naja.
Haben sich so lange Zeit gelassen, wie gesagt, jetzt endlich, ja, nach all den Jahren kommen sie auf den Markt damit, ja. Samsung ist da schon unterwegs seit, 2020. Ja, also 6 Jahre zu spät im Prinzip käme Apple mit dem Gerät, also. Ja.
Ja, aber das sind das ja die klassischen Vorwürfe, die Apple sich immer gefallen lassen muss. Oder auch in der Vergangenheit mussten sie sich das gefallen lassen. Und es ist ja letztendlich auch so, dass Apple immer etwas später kam zu den ganzen aktuellen Technologien, was ja nicht immer schlecht ist. Keine Frage.
Nein. Wie gesagt, ich finde es jetzt auch schon sehr lange, ja, bis sie mal kommen. Vor allem mittlerweile ist ja, denke ich, die Dysphagie wirklich auf dem Stand angelangt. Ja, da werden wir keine Kinderkrankheiten mehr haben, wie ganz am Anfang. Es ist schon, also wenn sie sich jetzt wirklich committen wollen für den Markt und das nicht so hier so ein Ultra oder so ein Anniversary-Moment werden wird, ja, mit dem iPhone,
ja,
dann sind sie schon relativ spät dran. Das muss man auch offen sagen.
Ja, ja, klar.
Warum dann jetzt noch, ja, wenn wir im Prinzip, nein, Neuralink lassen wir jetzt mal außen vor. Ich habe es ganz am Anfang ja schon gesagt, ja, das brauchen wir jetzt. Aber wenn jetzt die Zukunft eigentlich nicht mehr das Smartphone ist, ja.
Naja, gut, okay. Also, das dauert noch lange, bis die Zukunft des
Smartphones. Also bis zu dieser Zukunft definitiv, aber ja. Wie gesagt, jawohl, Vision Pro ist ja auch so ein Thema. AR ist ja angeblich die Zukunft. Also Augmented Reality, jetzt nicht VR, sondern Augmented Reality, aber da sind wir ja auch noch so, also meiner Meinung nach, so lange davon entfernt. Weil das wäre ja angeblich die Technik, die das Smartphone ablöst. Mhm. Aber da sind wir ja noch so lange, lange davon weg, dass es USLA hin oder her, ja, also bis wir die entsprechende Technik wirklich in Brillengröße oder noch kleiner haben werden, das wird noch lange, lange dauern.
Davon ist auszugehen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Mhm. Da gab es einen Bericht in der österreichischen Publikation der Standard.
Ah, jetzt sind wir da wieder, genau.
Jetzt sind wir beim Auto angekommen und angeblich heißt es, dass Porsche Interesse hat, gemeinsam mit Apple ein E-Auto zu entwickeln. Mhm. Und dann gab es auch noch eine relativ steile These, was das Datum beanlangt. Erste Resultate sollen ab 2026 sichtbar sein. Gut, sichtbar sein heißt natürlich nicht, dass dann der Marktstart angestrebt wird oder dass das Ding dann rauskommen soll. Keine Frage. Wiederum könnte man davon ausgehen, für 2026 steht der Marktstart von dem Elektro-Cayenne bevor, da soll der Elektro-Cayenne kommen. Brancheninsider spekulieren, dass dieser neue Elektro-Cayenne eine Mischung aus einer Porsche-Entwicklung und aus einer Apple-Entwicklung sein soll. Ja, das Beste aus beiden Welten, so ein Frankenstein-Modell, hätte ich bald gesagt. Bin ich aber sehr skeptisch. Und ich bin sehr skeptisch, wie weit Apple natürlich dann in die Entwicklung mit eingreift oder wie viel von Apple kommt und wie viel von Porsche kommt. Ich kann mir natürlich vorstellen.
CarPlay 2,
aber gut, das ist ja sowieso schon angekündigt worden. Und ich glaube nicht, dass Porsche sich in irgendeiner Weise in das grundsätzliche klassische Fahrzeugdesign einmischt oder dass Apple sich dort einmischt oder in das klassische Fahrzeugdesign wie Fahrwerk, Innenraumdesign.
Die Frage ist halt, wenn es ein wirklich reines elektrisches Fahrzeug wird, es wird designtechnisch definitiv ein Porsche werden.
Ja.
Ich denke auch nicht, wie du es schon gesagt hast, dass Apple da viel Einfluss auf das Design jetzt einnehmen können wird, wenn sie es überhaupt wollen. Die Frage ist halt, was unter der Haube quasi Apple sein wird. Wir wissen nicht, wie weit das Projekt wirklich vorangeschritten war bei Apple. Da wurde ja viel spekuliert, aber Apple hat ja, deswegen, wir wissen ja auch noch nicht, als es hieß, ja, es wird eingestellt. Waren wir überhaupt jemals schon bei einem Auto angelangt? Oder erst, wie weit ist die Entwicklung überhaupt gekommen? Waren wir bei Komponenten? Hatten wir jemals überhaupt schon mal ein komplettes Fahrzeug irgendwo in der Entwicklung? Mindestens mal im Computer. Das ist ja die Frage. Wir wissen alles nicht. Apple hat ein paar Patente in dem Bereich auf jeden Fall.
Ja.
Hat Entwicklungen auch gemacht. Also garantiert.
Ja, auf jeden Fall.
Irgendwo,
ich meine, 10 Jahre lang.
Bei dem Talent, was sie hatten, sind da Entwicklungen gelaufen. Und die Frage ist ja, inwieweit oder welche Techniken hat da Apple entwickelt, an denen Porsche dann zum Beispiel Interesse hätte? Was käme da rein? Das kann durchaus irgendwo im Bereich Elektromotor Antriebsstrang,
Akkutechnik,
Dekuperation,
Akkutechnik,
genau, Akkutechnik.
Es ist ja auch,
ja, wobei Akkutechnik ist die Frage, ja, aber.
Na, die letzten Gerüchte, also die letzten Titan-Gerüchte gingen ja dahin, dass Apple an einer ganz neuen Akkutechnik arbeitet und da hatten sie ja auch sehr viel Energie reingelegt. Und es gab ja auch einen Personalwechsel. Der Spezialist, der bei Apple für die Akkutechnologie zuständig war, der ist ja nach Rivian gegangen. Das ist ja auch erst in den letzten paar Wochen passiert. Ich kann mir vorstellen, dass Apple da schon einiges in Richtung Akkutechnik entwickelt hat und am Start hat. Ob das natürlich sich grundlegend von der Akkutechnik, die Porsche verbaut, abhebt, das weiß ich nicht. Da fehlt mir der Einblick zu. Keine Ahnung.
Ja, ja. Da kann man echt gespannt sein. Genauso, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hattest. Warta war ja auch am
Die sind am strugglen, ja.
Genau, am strugglen. Du hast jetzt gesagt, ich habe gerade noch das deutsche Wort dafür gesucht.
Am straucheln.
Genau. Und da gab es ja auch die Gerüchte, dass Porsche eventuell da noch größer einsteigen will bei Warta.
Ja.
Wer weiß, was das dann auch wieder bedeutet, ja. Beziehungsweise, ob das auch mit so einem Ding ist, mit Apple, ja. Inwieweit man da eventuell dann auch da zusammenarbeiten würde. Aber das sind ja auch nur alles nur Gerüchte und das muss man auch mal abwarten, was das, was da jetzt fruchten wird davon, beziehungsweise was da eintreffen wird. Und wie gesagt, bei Porsche definitiv, ja, was hat Apple im Projekt Titan überhaupt an Techniken entwickelt, wo Porsche eventuell Interesse dran hätte, die bei sich entsprechend zu verwenden. Porsche ist definitiv ein sehr guter Hersteller. Wir hatten da in der Vergangenheit, gerade auch im Projekt Titan, als da die Gerüchte aufkamen, mit wem Apple da eventuell zusammenarbeiten will, ja auch schon spekuliert, inwieweit da halt deutsche Autobauer beziehungsweise ja auch Premium-Hersteller in Frage kommen beziehungsweise eventuell Interesse an der Zusammenarbeit hätten. Jetzt haben wir wieder die Gerüchte mit Porsche. Meiner Meinung nach passt das.
Apple hat ja sowieso schon eine Menge Kooperationen mit Porsche am Start. Tim Cook hat sich auch committed in einigen Videos und die haben sich ja gegenseitig so ein bisschen marketingtechnisch unterstützt, in Anführungsstrichen.
Genau.
Auch
die Kontakte sind da.
Die Kontakte sind da und ich glaube, die beiden Firmen mögen sich auch gegenseitig. Zumindest macht das nach außen den Eindruck, dass da durchaus eine Sympathie vorhanden ist.
Vor allem denke ich mal, die Zusammenarbeit mit Porsche könnte bessere Ergebnisse liefern als damals Motorola und das Rocker.
Naja, gut, okay, das ist
ein bisschen. Wer sich da überhaupt noch dran erinnern kann.
Ja. Branchen, Kategorie fern, sage ich jetzt mal, kann man jetzt nicht so direkt vergleichen, aber.
Ja, ja. Nee, das nicht, aber wie gesagt, es war ja auch eine Zusammenarbeit und ja, das Ergebnis war ja, naja. Aber wie gesagt, da könnte das definitiv bessere Ergebnisse, denke ich mal, bringen.
Absolut.
Es ist auf jeden Fall alleine schon von den Firmen her, denke ich, eine sehr gute Konstellation. Beides im Premium-Segment im Prinzip unterwegs.
Absolut.
Da kann was Vernünftiges, denke ich, bei rauskommen.
Davon ist auszugehen. Zumindest haben beide Marken, denke ich, den gleichen Anspruch und den gleichen Spirit. Und ich denke, da werden gleiche Ziele verfolgt. Die Frage ist natürlich, wie wird dieses, wenn dieses Produkt überhaupt kommt, wie wird das Ganze promoted oder besser gesagt, wie wird es gelabelt? Heißt es denn wirklich Apple Car in irgendeiner Form? Oder steht da denn Porsche by Apple drauf oder ist es ein Apple Edition oder was auch immer? Das ist natürlich die Frage, wie wird das letztendlich aussehen? Von der Labelung her.
Das wird ein Porsche.
Ja, und dann steht vielleicht Apple Edition oder sowas drunter, keine Ahnung, wie auch immer.
Ja, in Kooperation mit Apple, beziehungsweise da wird man noch auf das eingehen, was Apple dann beigesteuert hat. Aber ja, wie gesagt, es wird ein Porsche. Da wird Porsche draufstehen. Ich denke nicht, dass da ein Fahrzeug vom Band läuft, was wie ein Porsche aussieht, aber Apple draufsteht.
Das glaube ich auch nicht.
Dass sich Apple Porsches kauft und die als Apple, wie Brabus das ja zum Beispiel auch mal gemacht hat, dass du dann, wie gesagt, ein Porsche da stehen hast mit Brabus Schriftzug übers Heck. Das werden wir dann wahrscheinlich eher weniger sehen. Ob da irgendwo ein Apfel drauf sein wird, keine Ahnung. Also es ist halt echt schwierig zu sehen,
klar,
dass da Porsche auch in dem Bereich irgendwas aus der Hand geben wollte.
Das sehe ich genauso, Zusammenarbeit
ja. mit Apple, okay, aber
Also ich glaube, andere. Porsche lässt sich ungern die persönliche Identität und das Branding wegnehmen. Das glaube ich nicht. Und genauso, denke ich, möchte sich Apple dann auch präsentieren. Und das ist, denke ich, eine sehr Gratwanderung, dass beide Identitäten gleichermaßen zur Geltung kommen, beide Brandings. Ne? Jetzt ist er weg.
Nee,
ich Ach, du überlegst.
Ich will nachdenken.
Ja. Dass man sowohl die Apple-Fans abholt und auch die Porsche-Fans abholt, aber sie beide nicht vor den Kopf stößt in irgendeiner Art und Weise. Es ist ja auch eine ganz delikate Angelegenheit, das marketingtechnisch also vernünftig aufzuziehen.
Als Apple-Nutzer müsste da nicht irgendwo ein Apfel auf dem Auto sein.
Ja.
Ich würde eigentlich, wenn ich Wert drauf legen würde, schon ausreichend zu wissen, was kommt von Apple bei dem Auto. Und ist es mehr als wirklich dann nur CarPlay 2? Weil da wäre ja auch die Frage, inwieweit, wie gesagt, im was heißt im schlimmsten Fall, aber im extremsten Fall könnte es auch nur eine CarPlay 2 Integration sein, wo die beiden halt zusammenarbeiten und App und Porsche in diesem Modell vielleicht komplett weggeht von der eigenen Lösung und auf dem Bildschirm nur CarPlay 2 bringen würde.
Gut, diese Kooperation war ja sowieso schon angekündigt, ne? Das kommt.
Ja, aber nicht in dem Umfang, dass es halt, wie gesagt, nur CarPlay 2 wäre, in Anführungszeichen. Da war ja die Frage, oder da war ja die Rede von CarPlay 2 ins Auto zu bringen. Aber wenn wirklich CarPlay 2 die Lösung sein sollte fürs Auto, dass du wirklich hingehst und alle Systeme in dem Auto halt in CarPlay bringst. Dass du CarPlay hast und daraus das komplette Auto bedienst. Wie gesagt, das wäre das eine Extrem an Zusammenarbeit, weil CarPlay 2 ist ja so designt, dass du das ins Branding halt bringen kannst.
Genau, ja.
Du hast dein Porsche-Logo, die können sagen, wie es, oder die können ihre Gestaltung machen. Das ist, wie gesagt, die Armaturen, ja, kannst du Porsche machen. Ja, das, wie gesagt, wenn das übernommen werden sollte von CarPlay 2, die Funktion, das kannst du ja alles an dein Porsche anpassen.
Ja.
Deswegen, also CarPlay 2 muss ja optisch in einem Porsche nicht aussehen wie CarPlay 2 jetzt in einem Aston Martin.
Richtig, genau.
Von daher ist vielleicht die Frage, ob das die Zusammenarbeit wäre. Aber würdest du es dann noch als, wie gesagt, würdest du es dann so als Apple-Fahrzeug jetzt, oder würde Porsche jetzt da, okay, momentan sind sie eh nur Gerüchte, das ist ja nichts angekündigt.
Nein, klar. Also klar, wäre eine Idee.
Wäre das dann eine Kooperation in dem Umfang, wie es die Gerüchte halt momentan darstellen?
Vom User-Interface her Apple, von außen Porsche, sage ich jetzt mal, das Beste aus beiden Welten.
Nee, das User-Interface könnte ja auch noch Porsche sein. Aber als Lösung fürs Auto an Software wäre es vielleicht CarPlay 2. Wie gesagt, die Integration und den Umfang der Integration von CarPlay 2 muss ja nicht bedeuten, dass du die komplette Steuerung vom Auto übernimmst. Das kann ja auch nur sein im Dashboard, wie gesagt, wie bisher auch CarPlay, obwohl es dann CarPlay 2 wäre. Die Frage ist halt, wie tief oder welche Funktionen willst du aus dem Auto in CarPlay 2 bringen? Und da ging es ja nicht nur von der Anzeige oder von der Bedienung der Klimaanlage her, sondern im Prinzip kannst du ja alle Funktionen und Anzeigen in CarPlay 2 bringen.
Ja.
Die Frage ist halt, was will der Hersteller halt machen? Und ich denke mal, das ist momentan auch noch ein Grund, warum du bis jetzt kein Fahrzeug mit CarPlay 2 siehst, weil die Hersteller A nicht zu viel abgeben oder integrieren wollen und sich da vielleicht auch einfach nicht sicher sind, wie sie CarPlay 2 dann ins Auto oder wie viel sie da an Funktionen dann einfach auch reinbringen wollen. Ich denke, bei vielen spielt halt so, oder die wissen für sich noch nicht, Was wollen wir oder wie tief wollen wir halt K2 oder welche Funktionen wollen wir in CarPlay 2 noch abbilden? Weil viele halt Angst haben, einfach auch, denke ich mal, dass der Gedanke einfach im Kopf steckt, wir wollen unsere Autos, was die Software betrifft, nicht an Apple abgeben. Hm. Und das müssen sie im Prinzip auch nicht.
Ja.
Theoretisch kannst du auch einfach wie bisher die CarPlay-Integration in deine Software einfach dann noch integrieren. Ich als Nutzer würde mir mehr wünschen.
Hm.
Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja.
Wie gesagt, mein Wunsch muss ja nicht mit dem übereinstimmen, was jetzt Porsche, was VW, ja, was Audi, Skoda, Dacia, keine Ahnung, ja, die CarPlay unterstützen, da halt dann auch wirklich machen wollen. Es zwingt ja auch keiner, CarPlay 2 zu integrieren.
Mhm.
Ich als Nutzer hätte halt CarPlay gerne drin, wie die Umsetzung aussieht, ist ein ganz anderes, soll funktionieren. Mhm. Ja, das alles andere. Ich würde mir sowieso wünschen, dass wir weggehen von dem Tesla-Design, keine Knöpfe mehr, sondern alles über den Bildschirm, sondern da, wie gesagt, Knöpfe haben. Mhm. Ich im Prinzip alle Autofunktionen auch noch über den Knopf steuern kann. Und auch weg von Touch am Lenkrad. Ja, ich will Knöpfe. Das muss blind gut zu bedienen sein.
Ja.
Und wie gesagt, CarPlay, ja, integriert, ja, ob ich das dann über das Lenkrad und wie ich das steuern kann und eine ganz andere Frage. Aber ich will bitte wieder weg von diesem Trend, alles auf den Bildschirm zu bringen.
Ja, das ist ein ganz schrecklicher Trend und trägt nach meiner Meinung auch nicht zur Sicherheit im Straßenverkehr bei. Weil
definitiv nicht, ja.
Knöpfe sind dazu da, dass man sie blind bedienen kann und das ist auch nach meiner Meinung Sinn der Sache im Fahrzeug. Gerade schon, wenn ich jetzt den den Blinkerhebel hoch runter bediene, das kann ich blind machen. Fertig. Das war schon immer so und das hat sich als
das hat sich vor allem als auch gut
und sinnvoll herausgestellt. Genau. Es heißt ja nicht, weil es schon immer so war, dass es auch gut ist. Nein, es ist einfach als im Memory Muscle, das ist bei zu 99% bei allen Fahrzeugen so, dass man den Wahlstockhebel, ich glaube, so heißt das offiziell, das Ding, oder den Lenkerstockhebel, keine Ahnung, aber irgendwie heißt das in der Richtung, dass man den da hat. Und Tesla ist da ja von weggegangen, dass der Blinker
da was, gibt's, ja, einmal Blinker und auch genauso alleine die Schaltung oder auch gerade bei Automatik oder so, was da mittlerweile auch dafür Unarten da sind. Boah, Freunde, ey. Da hat sich noch keiner mit dem Thema UX anscheinend irgendwo beschäftigt. Das ist ein Unding, dass da irgendeine heute, einige Autohersteller haben ja auch schon gesagt, die nächsten Versionen gehen da wieder einen Schritt zurück. Ja, wir machen das wieder mit mehr Knöpfe und ohne und weniger Touch, vor allem am Lenkrad.
Ja.
Da gibt's ja auch wieder den Trend zurück, Gott sei Dank. Aber wer das überhaupt jemals freigegeben hat,
ja, absolut.
Sorry, ich frag mich, und gerade da, ja, die Automobilbauer, ja, haben so viele Jahre an Erfahrung, dass man da nicht für jedes einzelne Ding 300 Schalter im Auto braucht. Okay, wie gesagt, da sind wir ja den richtigen Schritt gegangen, ja. Aber dass man da jetzt gesagt hat, nur weil wir es können, machen wir alles in Software.
Vor zig Jahren, da war ich Fahranfänger, da hatte ich einen Renault 19 und der hatte die Hupe in dem Blinkerhebel oder in dem Lichthebel so seitlich zum Reindrücken. Das war so bekloppt.
Das ist auch schon schlimm, ja.
Weil man hat es war immer so und aus Reflex, wenn man hupen wollte, hat man einfach auf das Lenkrad gehauen, in die Mitte rein. Und oftmals habe ich gar nicht gehupt, obwohl ich hupen wollte, weil ich so schnell gar nicht dran gedacht habe, okay, ich muss ja seitlich auf den Wahlstockhebel knallen oder wie das Ding auch heißt. Das war so bekloppt beim
Renault 19. Heute ist es ein bisschen schwieriger, auch gerade was die Hupe zentral jetzt betrifft, aufgrund einfach Airbag, ja, das Thema. Da habe ich auch schon in Fahrzeugen gesessen, wo ich hupen wollte und habe da ins Leere geschlagen im Prinzip. also Anführungszeichen geschlagen, weil sie da halt auch wieder zentral, ja, wegen dem, wie gesagt, wo sitzt dann wirklich der Taster für die Hupe etc. im Lenkrad, du musst halt mehr genau in die Mitte und so, ja, weil, wie gesagt, Airbag etc., das ist dann wieder Lenkraddesign abhängig, aber ja, eine Hupe machst du nicht irgendwo anders hin als da.
Ja.
Die gehört dann keinen Hebel, die gehört dann keinen Knopf in der Mitte oder so, ja, weil
genau.
Das macht keinen Sinn, ja.
Genau. Das war damals schon eine absolute
Ungewöhnung. Die gehört auch nicht irgendwo in den Fußraum, ja, dass du ihn mit dem Fuß betätigen kannst, ja, okay. Jetzt dahingesagt, ja, ich wüsste nicht, dass es irgendeinen gibt, der die Hupe am Fuß irgendwo hat, ja, aber das sind so Sachen, ja, die machen keinen Sinn, ja.
Ja, ich meine, es gibt Dinge, da kann man sich dran gewöhnen, zum Beispiel, wo ich meinen ersten Daimler gefahren bin, da hatte ich die Feststellbremse auf der linken Seite für, anstatt einer Handbremse, das war ein...
Ja, okay, das ist nochmal so ein Philosophie-Thema.
Da konnte man sich dran gewöhnen, das genau, war nicht das Thema,
ja.
Ne?
Ja. Ja. Aber du hast ja mittlerweile die elektrische Feststellbremse, ja, da drückst du ja auch nur noch einen Knopf. Auch wieder so ein Thema, aber ja.
Ja, darüber kann man diskutieren und das ist nicht so das Problem. Aber ja.
Oder genauso Türöffner. Wieso muss man die heute elektronisch machen?
Ja.
Du musst eine Tür alle öffnen können mit einem Hebel, peng, ja. Dass ich vielleicht noch drei andere Möglichkeiten habe, die Tür öffnen und zu schließen, gerade wenn sie noch elektrisch ist, okay. Aber rein elektrisch und dann vielleicht auch nur aus dem Display raus, macht keinen Sinn.
Ja.
Ist das nicht auch bei dem Model 3, dass hinten der Türöffner nicht mehr mechanisch geht?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zuzutrauen... Wäre ja, es.
Zuzutrauen ist es dem allen. Auto. Ich rede jetzt aus dem Gedächtnis raus,
aber ich glaube, bei
Model 3 ist es so,
dass du
hinten keine mechanischen Türöffner mehr hast. Und das ist auch schon wieder so ein Unding. Ja.
Ja. Also, es ist nicht alles gut, nur weil es geht oder nur weil man es machen kann. Es hat nicht nur Vorteile. Ist so.
Zum Beispiel Touchfelder auf dem Lenkrad, sorry.
Ja, absoluter Schwachsinn nach meiner Meinung. Ja, aber gut. Also ich finde Skoda im Superb, die sind jetzt einen sehr guten Mittelweg eingeschlagen. Die haben wieder einige Knöpfe verbaut, die haben so eine Hybridlösung eingebaut und das funktioniert sehr gut. Ich konnte den ein paar Tage Probe fahren, vor ein paar Wochen schon, und das ist ein sehr, sehr schönes Bedienkonzept. Und das wäre allein schon der Grund, der Superb ist ja mehr oder weniger baugleich mit dem aktuellen Passat. Aber wenn ich mich zwischen diesen beiden Fahrzeugen entscheiden müsste, würde ich mich für den Skoda Superb entscheiden. Vom Bedienkonzept wesentlich durchdachter, intuitiver. Man kann sehr viel im Blindflug machen, ohne dass man auf die Knöpfe schauen muss. Also das ist ein sehr schönes, gutes, nach meiner Meinung gut durchdachtes Bedienkonzept. Ja. Gut. Das dazu. Ich bin gespannt, was 2026 kommt, ob wir denn einen Porsche.
Ja, und genau, und wie halt die Zusammenarbeit aussieht, genau.
Und was, und wie das aussieht,
was da zusammengearbeitet wurde, ja, genau.
Schauen wir
mal. Wenn es überhaupt dann dazu kommt, weil Gerüchte in der Art hatten wir ja auch gerade während dem Projekt Titan auch mit anderen Herstellern. Aber ich denke mal, da, alle wenn, sind so, oder sind die zwei miteinander auf jeden Fall gut aufgehoben, ja.
Genau. Gut, dann habe ich ja noch zwei kleine Themen. Das eine Thema habe ich letzte Woche irgendwie übersehen oder ich habe es absichtlich übersehen. Deswegen wollte ich es aber trotzdem diese Woche noch mit reinbringen. Es gibt ein kleines Gadget, was aus der Apple Watch ja mehr oder weniger einen iPod macht. Dann hat man so eine klassische Ausprägung des iPods. Ob man den dann wirklich damit ersetzen kann, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Die Idee ist ganz interessant und im Prinzip ist es so, dass man im Inneren des Tiny Pods eine Mechanik hat und diese Mechanik greift auf den physischen oder auf die physische Krone der Apple Watch zu. Und somit hat man einen Rotationskontakt, wie es so schön heißt, und ist im Endeffekt eine Übersetzung auf die Krone. Und vorne auf dem Tiny Pod hat man dann dieses kleine Click-Wheel, was man ja halt aus dem iPod kennt. Und über dieses Click-Wheel hat man durch eine mechanische Übertragung Zugriff auf die Krone. Und damit bedient man dann halt die Krone, die sich an der Seite der Apple Watch befindet. Ja, ob man das jetzt haben will, ob man das jetzt haben muss, keine Ahnung. Es ist vielleicht interessant, um vielleicht ältere Apple Watches weiter zu betreiben, wenn man vielleicht schon eine neue Generation hat und die alte nicht verkaufen möchte etc., dann kann man die vielleicht irgendwie recyceln und in so ein Tiny-Pod-Gehäuse reinstecken. Konkrete Anwendungen oder einen vernünftigen Use-Case sehe ich persönlich darin nicht. Es ist eine reine Spielerei. Oder siehst du irgendwo was Konkretes, was man da mitmachen kann oder weiß ich nicht. Also ich sehe da jetzt keinen großen Nährwert drin, ehrlicherweise. Keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht. Also ich finde es ganz nett.
Ja,
von der Idee her.
Es ist ein Gimmick. Ja.
Genau, aber mehr auch nicht, ja.
Ja.
Es erinnert mich nur wieder an auch eine Diskussion, die vor ein paar Wochen mal auf Threads auch unterwegs war. Mhm. Warum Apple halt keinen iPod mehr baut, ja. Also keinen klassischen iPod. Nicht jetzt iPod Touch, sondern wie gesagt iPod. Ob das jetzt dann ein iPod, wie hießen die nochmal?
iPod Mini,
nicht der
iPod,
Klassik, das war der große.
iPod Nano, Mini iPod Vorläufer. Mini gab es
genau,
ja
sowas, auch. Genau, wie der Nano gerade, ja. Hm. Ich schätze auch Shuffle, das ist ja wieder das andere Thema. Hm. Aber gerade so wie der Nano, warum hat man das nicht weiter entwickelt beziehungsweise weiter im Angebot? Gerade für Kids, ja, um da halt auch die Screentime zu reduzieren, damit sie halt ihre Hörbücher, Podcasts oder halt auch Musik hören können, ohne dass sie halt noch die Möglichkeit haben, online zu gehen, beziehungsweise halt gerade Spiele zu nutzen, dass sie da, wie gesagt, so einen Dump-MP3-Player einfach haben. Warum Apple den Markt da einfach einfach hergibt und ich so, welchen Markt? Der MP3-Player-Markt ist im Prinzip eigentlich tot.
Ja, der ist tot und ich sehe auch keine MP3-Player im Massenmarkt. Es gibt natürlich Nischenhersteller, die jetzt auf High Fidelity sitzen und high hochauflösende Audiogeschichten setzen, aber das ist ein Nischenmarkt. Aber ich sehe, abgesehen von diesem Nischenmarkt, sehe ich keine Volumenprodukte, keinen Volumenhersteller, der irgendwie massenhaft MP3-Player auf den Markt schmeißt.
Also ich denke gerade jetzt, aktuell könnte ein Markt da sein, beziehungsweise entstehen, weil das Thema Screentime und auch wieder weg vom Smartphone bei Kids wieder so ein Thema ist.
Ja.
Das definitiv. Gerade wenn du heute, sagen wir mal, Kinder hast, die kurz vor dem Alter sind, wo du sagst, hier das erste Smartphone oder wo du als Eltern generell überlegst, muss es unbedingt ein Smartphone sein? Ich finde das für die Entwicklung meines Kindes nicht unbedingt förderlich. Klar kannst du gerade auch wieder mit der anderen Keule kommen. Ja, Technik und heute, ja, brauchst du und das Kind muss möglichst früh damit in Kontakt kommen, damit halt die Entwicklung da und das Interesse und die Förderung halt stattfindet. In Maßen. Und wie gesagt, es ist ja auch immer eine Frage des Themas wann, ja, weil wenn man gerade mal die letzten Jahre guckt, das wird ja immer früher, ja, teilweise, wenn du heute oder auch da gesehen hast, dass Säuglinge schon ein Tablet in der Hand hatten, ja, und damit, das ist auch für meinen Geschmack ein bisschen früh, ja, deswegen, wenn sich da Eltern heute mit dem Thema ernsthaft beschäftigen und wie gesagt, da möglichst kontrolliert und zum, in Anführungszeichen, richtigen Zeitpunkt halt erst mit dem Smartphone anfangen wollen, aber vorher dem Kind trotzdem, wie gesagt, die Möglichkeit geben wollen, gerade was Musik betrifft, was eventuell auch Podcasts betrifft, gerade auch Hörspiele, ja, immer noch ein Thema, ja.
Ja.
Dann denke ich mal, ist ein Markt für einen MP3-Player da. Da muss man halt ein bisschen umgucken oder, wie gesagt, gebraucht, wenn man im iPhone-Markt oder im iPhone-Markt, sage ich schon, im Apple Kosmos sich weiterhin bewegen will, gerade mal gucken, ja, der Gebrauchtmarkt ist immer noch da, teilweise kriegt man auch immer noch Neugeräte, ja, gerade auf eBay ab und zu tauchen da immer mal wieder Bestände auf, wo jemand halt noch iPods dann neu oder auch refurbished verkauft, wäre, denke ich mal, eine Alternative, kann man sich umgucken, weil nach wie vor, ja, mit iTunes gar kein Thema, funktioniert. Also, wie gesagt, in dem Bereich refurbished oder gebraucht, wäre das vielleicht auch nochmal eine Idee. Vielleicht hat man ja auch noch einen alten. Ja, ich habe hier noch ältere Geräte. Hm. Ja, die könnte man da auf jeden Fall auch nochmal verwenden. Wir haben halt keine Kinder. Ansonsten wäre das vielleicht auch nochmal so ein Thema. Aber wie gesagt, da könnte durchaus ein Markt sein. Gerade wenn man mal guckt, altersgerecht.
Ja.
Das muss ja jetzt auch nichts Overengineertes oder so sein, dass man da sagt, in die Richtung könnte man was machen. Es gab ja auch mal Versuche, ja, gerade in dem Hörspielbereich da ein paar Sachen zu platzieren. Jetzt nicht unbedingt im MP3-Player-Format, aber fürs Kinderzimmer gab es ja mal ein paar Versuche. Ich fand das maßlos überteuert teilweise.
Die sind ja immer noch am Markt. Du meinst die kleinen Figürchen, die dann
auch.
Ja, aber die sind immer noch sehr erfolgreich am Markt. Das Zeug wird gekauft wie bekloppt.
Ja, ich finde es teilweise, wie gesagt, überteuert, wo man versucht, über diese Schiene halt Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Um es jetzt mal so überspitzt auszudrücken. Klar ist halt wieder die Frage nach Convenience und ja, du machst es ja dann auch wirklich einfach über die Art und Weise, wie halt dann zugegriffen werden kann. Wie gesagt, ich finde es teilweise ein bisschen overengineert und auch überteuert, was den Preis betrifft. Mhm. Muss das wirklich sein? Die andere Frage. Beziehungsweise, welchen Mehrwert bietet mir das? Und der stellt sich jetzt mir nicht unbedingt da. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da einen Markt gibt. Ja. Ob der Markt jetzt so groß ist, um da wirklich, wie gesagt, altersgerecht und altersgruppen geeignet, dann auch diverse Geräte zu entwickeln bzw. auf den Markt zu bringen. Hm. Wahrscheinlich eher schwierig. Aber wie gesagt, so ein MP3-Player.
Ich glaube, der Markt ist für Apple einfach zu klein, dass sie den Markt nochmal überwinden wollen.
Aber wie gesagt, dass ich da ein anderer und gerade in dem Bereich, wie gesagt, für diese Altersgruppe vielleicht finden kann, wo man auch gerade in dem Bereich Hörbuch und Podcast oder Hörspiel und Hörbuch und Podcast da vielleicht sogar was Interessantes stricken könnte, was nicht unbedingt jetzt in diesem Figurenmarkt sich bewegt, ja, auch mit der Preisgestaltung, ja, könnte was sein. Ich würde mir, wo ich mich echt frage, warum der Laden da noch nicht reagiert hat oder für sich noch nichts oder den Markt für sich noch nicht gefunden hat, ist ganz eindeutig Amazon.
Mm.
Mit Audible, mit Amazon Music, mit der eigenen Hardware, die sie haben, wäre da das Ökosystem eigentlich schon da. Du bräuchtest nur im Prinzip einen passenden MP3-Player dafür, der nicht jetzt auf, wie gesagt, auf Smartphone-Basis irgendwo läuft, mit einem riesen Display und App-Anbindung, sondern der wirklich hier so ein Dump, in Anführungszeichen, Down-Gerät ist, der vielleicht wirklich in diese Nano-Richtung geht, aber eine Anbindung an die Hörbuch-Hörspiel-Ecke von Amazon Music zum Beispiel hat.
Ja, den man dementsprechend auch noch als Elternteil konfigurieren kann, dass man auch altersgerechte Inhalte zur Verfügung stellt oder es eingrenzt auf altersgerechte Inhalte. Und ja, das wäre noch eine Idee, das ist richtig. Aber
weil, wie gesagt, du hast hinten dran, hast du als Amazon schon alles.
Die Infrastruktur ist da.
Du bräuchtest nur vorne, wie gesagt, einen günstigen Hardware-Player.
Genau. Ja, vielleicht rechnet sich Amazon da keinen großen Markt aus.
Beziehungsweise, was da halt auch wieder das Problem ist, Amazon steigt ja gerne in die Märkte ein, die schon da sind.
Ja.
Und dann eventuell da auch eigene Lösungen dann anbietet und an Wettbewerber dann über, wie gesagt, Preis und Marktmacht dann einfach auch vom Markt drängt, beziehungsweise da dann unanständig Konkurrenz macht. Da ist halt kein Markt da bis jetzt.
Ja, oder vielleicht
auch einfach daran.
Ist dieser Markt wirklich so mit diesen kleinen, mit dieser Tony-Box besetzt? Das ist ja diese Box, wo man diese Figürchen draufstellt und das, dann geht's los. Und vielleicht existiert kein anderer Markt großartig neben dieser Tony-Box, obwohl es natürlich auch, wie du es eben schon sagtest, eine finanzielle Frage ist. Das Zeug kostet ja richtig Schotter. Es gibt ja auch noch Marktbegleiter, die das etwas günstiger anbieten. Ich glaube, die Tiger-Box ist ähnlich aufgestellt. Die basiert dann allerdings nicht auf Figuren. Da hat man dann andere Items, die man auswählt. Aber ist natürlich auch eine ein Effekt bei den Kindern. Oh, du hast ja diese kleinen Figürchen, die kannst du dann schön ins Regal stellen und da fahren natürlich die Kinder drauf ab. Wenn da jetzt, was weiß ich, Tabaluga, der Drachen steht oder wie fest es da alles für Hörspiele gibt, ist natürlich schöner, als wenn da jetzt irgend so eine Kugel steht oder irgend so ein Quadrat steht, wo was nicht so ansprechend ist. Das ist ganz klar, logisch.
Vor allem musst du mal gucken, du hast mit, gerade als Amazon, bist du da eigentlich vollkommen aufgestellt. Du hast die Hardware-Möglichkeiten.
Ja, ja.
Okay, du jetzt kein MP3-Player, aber du bist im Thema Hardware auf jeden Fall schon drin.
Ja, klar.
Du hast deinen eigenen Streaming-Service. Du hast Audible.
Klar, du hast die besten Voraussetzungen. Start, klar, logisch.
Du hast alles am Start, was du brauchst.
Ja, und selbst sie könnten es einfach mal ausprobieren. Ich meine, sie haben so viel Hardware schon am Start gehabt, die sie wieder eingestellt haben. Das wäre, denke ich, ein Testballon, den sie einfach mal starten könnten. Ja, das wäre nicht das Problem. Es ist ja auch kein Hexenwerk. Ja,
wenn du mal guckst, was überhaupt an Inhalten alleine in den Streamingdiensten schon drin ist, ja, oder auch gerade bei Apple Music, ja, was mein Musik-Streaming-Dienst of Choice ja ist. Ja, du hast da zum Beispiel an Hörspielauswahl ist da unheimlich viel drin.
Ja, klar.
Zwar von Kids-Alter, ja, Jugendlich, ja, Erwachseneninhalte, die sind da. Ja, teilweise auch Audible-Inhalte. Wobei Audible bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das nicht beendet wurde, sogar die Zusammenarbeit. Oder du hast auch Hörbücher drin auf jeden Fall. Aber alleine schon das Angebot an Hörspielen, die in dem Abo schon drin sind. Und für mich als alten Drei-Fragezeichen-Fan, du kannst die komplette Hörspiel oder das komplette Angebot in deinen Monatspreis hoch und runter hören, wenn du Bock hast. Und bis du dich mal durch alle Folgen alleine von Drei-Fragezeichen durchgehört hast, ja, und selbst wenn du da durch bist, ja, Drei-Fragezeichen-Kids, drei Ausrufe, okay, das ist wieder was anderes Thema, aber TKKG, ist ja auch da, ja, das ist so die Klassiker aus meiner Kindheit, ja, die kannst da hoch und runter hören und bist da monatelang beschäftigt, ja, mit alleine damit schon. Deswegen, wie gesagt, die Infrastruktur ist da, vielleicht ist der Markt auch wirklich so klein, ja, wobei ich gefühlt beschäftigen sich immer mehr Eltern mit dem Thema, weil sie halt auch alleine die Bildschirmzeit reduzieren wollen, weil sie sehen, ja, dass einfach auch viel zu viel, klar, die Eltern sind da in der Verantwortung, aber das ist ja ein Hilfsmittel, was du dann mit in der Hand hättest. Und es beschäftigen sich da immer mehr, wie gesagt, mehr damit, dem Thema. Und gerade wenn man halt, wie gesagt, meine Blase ist halt Threads. Ja, ich bin ja nicht mehr auf Twitter unterwegs, beziehungsweise X. Gerade auf Threads kriegst du das Thema mit, dass viele sich auch gerade in dem Bereich oder bei dem Thema MP3-Player einfach auch mit gebrauchten iPods einfach beschäftigen.
Ja, es gibt ja auch Firmen, die sich auf das Umarbeiten spezialisiert haben, die neue SD-Karten einbauen, Akkus einbauen, teilweise auch Bluetooth-Module einbauen, um eine
Wireless-Kompatibilität. Auf FSD gehen oder auf Kartenleser zum Beispiel auch, ja.
Genau. Da gibt es ja einen großen Trend, in Anführungsstrichen, in einer gewissen Nische, muss man dazu sagen, weil je nachdem, wie man das Gerät ausstattet und wie gut die Kondition von diesen Dingern sein soll, ist das natürlich auch nicht ganz günstig. Da muss man schon einiges auf den Tisch legen für so einen überarbeiteten iPod Classic. Keine Frage.
Ja, ich hätte meinen damals nie verkaufen dürfen.
Hätte. Ist, ja.
Hätte, Fahrradkette,
genau. So ist es, ja.
Wenn man nicht einen Riemenantrieb hat.
Was ich durchaus für die bessere Lösung in gewissen Kategorien halte. In gewissen Fahrradkategorien. Ja. Im Moment gibt es auch wieder eine große Diskussion, Öl oder Wachs, ne? Bei den Fahrradketten, habe ich mitbekommen. Dass man mit Wachs arbeitet anstatt mit Öl und dass man von geölten Ketten auf gewachste Ketten umsteigt.
Da gibt es momentan sehr viele Diskussionspunkte, gerade im Bereich E-Bikes.
Ja, ich bin im Moment wieder so ein bisschen im E-Bike-Informationsgame drin. Das habe ich ja öfter mal, diesen Tick. Und wenn ich dann mich entschieden habe innerlich, dann steht dann der Preis so gegen meine Entscheidung sozusagen.
Okay, kommt jetzt für dich nicht unbedingt in Frage, aber was jetzt auch wieder gerade die letzten Monate auch wegen Sommer, ein sehr starkes Thema ist es halt das Thema E-Bike als Arbeitsfahrrad. Leasing über den Arbeitgeber.
Ja, ja, Jobrad und so weiter. Ja, da genau. Gibt es Anbieter. Das ist ja für mich als selbstständige Person uninteressant.
Natürlich nicht unbedingt jetzt so das Ding, aber das ist auf jeden Fall in den letzten Monaten auch wieder bestärkt ein Thema.
Naja, klar.
Jobfahrrad.
Ja, gerade jetzt auch im Sommer, wo sich das auch anbietet, mit dem Fahrrad zu fahren, mehr oder weniger. Ja.
Obwohl, was man so Sommer nennt, ne?
Ich habe mir mal die Statistiken angeschaut. Wir sind gar nicht so schlecht, was den wärmsten Sommer anlangt.
Das ist ja wieder die Frage zwischen Statistik, gelebt beziehungsweise gefühlt. Ja.
Nur ist es ungleich verteilt. Es ist so ein Auf und Ab. Ne? Aber das ist eigentlich der klassische Sommer, wie wir ihn eigentlich schon immer gehabt haben. Der mitteleuropäische Sommer ist immer so ein Auf und Ab. Nur in den letzten Jahren hatten wir diese Hitzesommer, wo wir lange Hitzeperioden hatten. Deswegen sind wir das gar nicht mehr gewohnt, dass es im Sommer auch mal öfter regnen kann. Was ja für den Boden aber nicht schlecht ist.
Aber das ist ja aber auch wieder dieses Thema mit gefühlt, beziehungsweise mit
der Wahrnehmung und der Realität.
Verklärten Erinnerungen an einfach die eigene Kindheit zum Beispiel. Weil wir, oder beziehungsweise ich bin ja auch in einem Alter, wo man lange, lange, lange zurückgucken kann. In Anführungszeichen lange. Also so lange jetzt, ich bin ja jetzt auch keine 80, aber wo man halt ein paar Jahre mal zurückgucken kann.
Ja.
Und auch da, wie gesagt, in Erinnerung, in den Schulferien hast du 6 Wochen im Schwimmbad gelegen. Ja, und hattest immer gutes Wetter. Ja. Also wie gesagt, die Erinnerung. Es war natürlich nicht so, aber gefühlt, ja, beziehungsweise in der Erinnerung, früher war halt einfach alles besser.
Ja.
Aber das ist halt auch so ein Trick, den dann einfach dein
Kopf macht.
Genau.
Weil man erinnert sich ja nur an die guten Dinge zurück. Ja. Oder das versucht man natürlich. Klar.
Ja, dass es da mal einen verregneten Sommer gab oder so. Aber ja, war damals auch schon. Ja, und damals hatten wir auch schon 30 oder 40 Grad. Und da hatten wir noch hitzefrei in der Schule übrigens. Ja, das hast du ja heute alles gar nicht mehr.
Hitzefrei kenne ich auch. So. Kenne ich auch noch, obwohl das ist selten vorgekommen. Aber
ich wollte gerade sagen, das ist in Erinnerung auch öfter gewesen, als es tatsächlich dann war. Ja.
Ich glaube, ich hatte 3 oder 4 Mal hitzefrei in meiner gesamten Laufzeit. Also offiziell hitzefrei. Es gab durchaus Hitzefreies, die man sich selbst gegeben hat, aber das war eine andere Sache.
Das ist ein anderes Thema.
Ja. Genau. Ja, das ist so. Ja, und im Sommer, da hat man gefühlt auch nur draußen gelebt, in Anführungsstrichen. Genau. Ja, dass man dass man nach Hause kommt, wenn man Hunger hatte und das war's dann, dann war man wieder weg.
Genau.
Ja?
Ja.
So ist das. Und mein Vater hat immer gesagt, ja, lass ihn mal, wenn er Hunger hat, wird er schon nach Hause kommen. Ja, und so war's auch.
Ja.
Ja. So ist das. Gut, gut. Wir haben noch ein ganz kleines Thema, wo wir bei Hitze waren. Hitze ist eine gute Überleitung. Da gibt es auch wieder einen interessanten Bericht von The Information und das bezieht sich auf das generelle Hardware-Design vom iPhone 16. Das kommt ja dann zeitnah im September irgendwann. Und das Ding soll ein größeres Graphitblatt beinhalten. Bedeutet, durch das größere Graphitblatt kann man besser die Wärme ableiten. Und wir erinnern uns an die iPhone 15 Geräte, die wir ja aktuell teilweise noch benutzen oder viele Leute noch benutzen, daran, dass die Dinger durchaus Hitzeprobleme haben können. Da gab es dann ja auch ein Update von Apple zeitnah. Das hat das ein bisschen gemildert, aber ich höre immer noch von einigen, gerade von den Pro Max Nutzern, dass sie teilweise unter Hitzeprobleme leiden. Und das soll sich dann angeblich beim kommenden iPhone 16 ändern. Da gibt es dann ein neues Design, um die Hitze etwas besser abzuleiten. Na gut, schauen wir mal. iFixit wird es dann.
So ein indirektes Hitzeproblem hatte ich ja jetzt die Tage auch schon mit meinem 13er. Da kamen allerdings verschiedene Faktoren zusammen. Einmal ein von Hitze aufgeladenes Fahrzeug.
Oh ja, okay.
Dann Aufladen während der Fahrt. Sonneneinstrahlung direkt ins Auto. Und da, wie gesagt, und dann hast du noch, durch das Laden entsteht ja auch Wärme.
Ja, klar.
Dann hast du noch die Temperaturen, ja, das waren ja auch Tage, wo wir dann teilweise 30 Grad hatten. Du steigst da in dein Auto ein, hängst das Auto oder steckst dann das Kabel an und dann hatte ich zwischendrin auch mal die Meldung, dass jetzt das Laden eingestellt wurde, weil einfach das Gerät so warm ist. Aber klar, bleibt natürlich auch nicht aus, ja. Das ist natürlich dann auch so eine Extremsituation. Du hast die Temperaturen, du hast das Auto, ja, du hast das Laden, du lädst auch das während den Temperaturen auch noch. Ja,
klar. Und wenn man dann noch einen Case drum hat, kann es auch sein.
Das ist ja auch noch,
trägt
ja
natürlich auch nicht gerade zur optimalen Wärmeabführung bei, ganz klar. Ja. Je nachdem, was man für einen Case hat, aber trotzdem ist es, es verhindert.
Wobei ich schon weiß, dass diese Hitzeprobleme ja ein anderes Thema sind als jetzt, wie gesagt, in so einer Situation, das Telefon, also ich wollte es ja nicht aufladen, ich hatte es ja wegen der Verbindung mit CarPlay dann am Kabel dran. Aber klar, das sind halt wieder so diese Extremkonstellationen, wo das auch bei mir mit dem iPhone 13 halt mal vorkommt. Aber das ist ja nicht dieses gemeinte Überhitzungsproblem.
Nee, nee, das ist was anderes.
Ja.
Generell. Gut, dann haben wir es doch, würde ich sagen, für diese Woche.
Mhm. Ja.
Schauen wir mal, was die nächste Woche bringt, ob wir dann durch das Sommerloch durch sind. Ja.
Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder 2-3 Themen mehr, über die ich eigentlich in Zukunft nicht mehr sprechen will.
Meinst du?
Ja, ich denke mal, da wird noch einiges kommen, naja.
Ach ja, wir leben in bewegten Zeiten.
Ja, definitiv.
Hast du die Olympia-Eröffnungsfeier dir angeschaut? Mhm. Ich weiß auch nicht, ich habe mir das angeguckt, also teilweise, ich habe gestern so Zapping betrieben und ich habe mir das angeschaut und ich habe da jetzt nichts dran gefunden, was so überragend gewesen ist. Ich heute Morgen Nachrichten gehört und alle so positiv.
In der Berichterstattung davor hat mich nur gewundert, dass Snoop Dogg anscheinend auch Fackelträger war.
Das habe ich irgendwie auf Threads gesehen, ja, genau. Mhm.
Genau, und dass Flavor Flav ja hier Supporter ist von dem amerikanischen Wasserballteam.
Mhm.
Und ich so, what? Aber anscheinend, also Damen ist, glaube ich, das Damen-Wasserball-Team. Aber die haben anscheinend nach Sponsoren gesucht und er hat gesagt, why the fuck not? Ja.
Ja.
Und ja, okay, kann man machen, ja. Warum nicht?
Und Celine Dion ist nochmal aufgetreten oder Comeback in Anführungsstrichen. Ja, okay, das wurde auch ein bisschen gehypt. Ja,
die sieht gesundheitlich ja auch nicht so gut.
Die ist ja leider etwas angeschlagen. Und das wurde so ein bisschen medial nach oben gepusht. Oh, und was mir bei der Berichterstattung sehr auf die Nerven gegangen ist, ja, wir sind ja froh, dass das alles so sicher vonstatten gegangen ist. Ja, Leute, schreit's noch herbei. Mein Gott, ja, es ist...
Ja, okay, natürlich. Also, was ich mitbekommen habe, ist halt der Anschlag auf das französische Schienennetz, ja, auf die Bahn.
Ja, gut, und einige Drohnen wurden ja abgefangen. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass das keine Drohnen gewesen sind, um irgendwelche Anschläge zu verüben, sondern es ging halt, das waren irgendwelche Idioten, die sich nicht daran gehalten haben, dass man,
oder was heißt, wie sehr oft,
keine Aufnahmen in einem gesperrten Gebiet anfertigen kann, sollte. Also es waren zum größten Teil Privatleute.
Aber das ist auch wieder so ein Thema, wo ich vollkommen bestehen kann, ist, dass dann jemand nach Regulierung schreit und nach Zulassung und Registrierung. Weil wenn du...
Gibt es ja zum Teil schon.
Ja, nee, ich sage, da kann ich vollkommen bestehen, wenn danach geschrien wird, beziehungsweise so etwas verlangt wird und dann auch entsprechend umgesetzt wird. Weil wenn sich Idioten nicht an Vorschriften halten können, musst du irgendwie gucken, dass du das reguliert kriegst, weil ansonsten, aber wie gesagt, das sind halt wieder wenige Idioten, die es dann halt für alle dann im Prinzip verderben.
Das sind halt Leute, aber, die nicht nachdenken, was sie da tun. Ja. Das ist das Problem. Ja. Oder nicht die Intelligenz haben, was das letztendlich auslösen kann, das Ganze. Und ist doch klar, das ist auf den ersten Blick doch gar nicht ersichtlich, wenn da jetzt eine Drohne hochsteigt, ob das eine Drohne ist, die, was weiß ich, Sprengstoff beinhaltet oder sonst was. Oder,
ja, welche Absichten klar, halt einfach.
Genau, das sieht man doch nicht. Und dass dann natürlich die Sicherheitsbehörden oder die Sicherheitskräfte in heller Aufregung sind, das kann ich verstehen. Und dass man die dann vom Himmel holt, das kann ich auch verstehen.
Ja, und vor allem, das muss ja auch kein Ding so groß sein wie ein Minibus. Ja?
Nee.
So eine kleine, handelsübliche Drohne, wenn du Böses vorhast, reicht ja vollkommen aus.
Ja.
Ja, und deswegen, wenn da dann nach Führerschein für Drohnen etc. gerufen wird, kann ich vollkommen verstehen. Ja. Da haben es wieder einige wenige Idioten einfach für alle anderen vermiest, ja.
Ja.
Schade, sage ich dann nur. Ist halt wirklich schade. Und wenn du dann halt wirklich so Veranstaltungen hast und dann gesagt wird, hier in dem Bereich darfst du nicht mit deiner Drohne unterwegs sein, einmal aus Sicherheitsgründen und dann zweitens wieder gibt's ja auch wieder für die Presse, wie gesagt, eventuell noch Ausnahmen beziehungsweise halt Auflagen, wie sie halt Drohnen einsetzen dürfen, dann hast du da als Privatdrohnenflieger nichts zu suchen. Dann gibt's da ein Sperrgebiet, du darfst nicht und peng.
So ist es, ganz einfach.
Halt dich dran.
Ja.
Es ist ja auch nicht so schwer, diese paar Tage jetzt mal da dran zu halten. Ja, da wird aber meine Freiheit wieder eingeschränkt. Boah, Freunde.
Ja, das ist auch so ein Thema. Naja, okay. Was soll ich dazu sagen? Gar nichts am besten.
Genau.
Ja. Nein, genauso die Diskussion, dass man jetzt die E-Scooter mit einem Führerschein oder die E-Scooter-Fahrer oder Fahrerinnen mit einem Führerschein belegen möchte oder dass sie einen Führerschein machen sollen, kann ich verstehen. Manche fahren auch wie der letzte Henker mit den Dingern, keine Frage.
Ne? Ja, aber das siehst du doch auch bei jedem anderen Fahrzeug, was einen Führerschein erfordert. Idioten hast du überall. Selbst mit Führerschein. Also das ändert jetzt da nichts dran. Dass man wissen sollte, wie man mit so einem Fahrzeug umgeht, ja, und dass man da nicht einfach bleiäugig einsteigt, ja, und auch ein paar Verkehrsregeln kennt, okay, klar, definitiv. Ob es jetzt einen Führerschein dafür bedarf, mein Gott, da kannst du auch sagen, hier, oder wo willst du die Grenze ziehen, nur weil das Ding elektrisch betrieben ist, ja, wo hört es dann auf in Bezug zum Beispiel auf dem Fahrrad?
Das ist korrekt. Dann sollte man natürlich die Fahrradfahrer auch mit dem gleichen Kamm scheren als die E-Scooter-Fahrer. Meine Meinung. Und ich habe ja auch schon immer gesagt, Fahrradfahrer sollten auch eine Kennzeichnungspflicht haben oder dass die Fahrräder eine Kennzeichnungspflicht bekommen. Muss ja jetzt kein...
Schwierig.
Ja, E-Scooter muss man Kennzeichen für haben für einen E-Scooter. Zumindest ein Versicherungskennzeichen.
Für alle?
Für alle, die am Straßenverkehr in Deutschland teilnehmen. Müssen ja auch eine Lichtanlage haben, etc.
Okay, muss ein Fahrrad ja in der Regel eigentlich auch haben. Die Frage ist halt, müssen wirklich alle oder ist das leistungsabhängig?
Nein, alle. Wenn du natürlich einen ohne Motor hast, nicht, so einen kleinen Tretroller nicht, aber mit einem Motor schon, ja.
Wie schnell können die Dinger denn?
20 Stundenkilometer. Sie können, tun sie schneller, aber die dürfen nur 20 Stundenkilometer, sind gedrosselt.
Dann frage ich mich, warum ein E-Bike das nicht haben muss.
Ein S-Pedelec muss ja.
Ein S-Pedelec.
Genau, aber ein kleines nicht.
Ist ja bis
25?
Bis 27?
Nee, 25.
27?
25.
Nee, ist ja trotzdem schneller als die 20.
Genau.
Aber warum muss das dann nicht? Wie gesagt, ich habe gedacht, Roller wäre auf der die Frage, je nachdem, wie schnell die Dinger unterwegs sein können. Deswegen, ich weiß nicht, wie diese ganzen Mietroller, wie schnell die maximal fahren. Alle, zumindest mal das, was man so von außen sieht, fand ich die eigentlich schon immer sehr flott.
Aber ja, es 20? Ist,
nee, oder?
20. Bei 20 ist Schluss.
Echt?
Ja.
Okay, gut. Dann hätte ich jetzt eher gesagt, warum haben die dann überhaupt ein Kennzeichen? Okay, dass sie im Gewerbe angemeldet sein müssen oder da versicherungspflichtig sein müssen, okay. Aber privat?
Ja.
Muss mein privater E-Roller, der nur so langsam fährt, in Anführungszeichen, da braucht er auch ein Kennzeichen?
Ich brauchte ein Kennzeichen für meine Roller.
Was für Daten hat der aber?
20 Stundenkilometer, genau wie alle anderen auch. Nein, wenn du in Deutschland mit einem E-Scooter im Straßenverkehr teilnehmen möchtest, brauchst du
dann wie gesagt,
Versicherungskennzeichen.
Wenn das da bei den E-Scootern der Fall ist, frage ich mich, warum das nicht auch für ein normales Pedelec der Fall ist.
Das kann man durchaus
Ich kann mir schon vorstellen, warum. Weil, wie gesagt, dann würden noch weniger Leute wahrscheinlich dazu greifen, wenn sie das versichern müssen. Und es sollte ja eigentlich die Alternative auch gerade auf kurzen Strecken zur Arbeit sein, dass mehr Leute halt dann gerade die Chance halt nutzen oder den Umstieg dann halt auch wagen und machen. Das sollte ja möglichst einfach sein. Nur warum unterscheidet man dann so stark zwischen einem E-Scooter und
Patton. Gut, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Genau.
Nein, die Frage stelle ich mir dann.
Ja, ja, klar.
Die musst du mir nicht beantworten. Ja, das ist eine andere.
Durchaus berechtigt, die Frage, klar. Ja, ja. Genauso die Diskussion, dass man für die E-Scooter eine Helmpflicht fordert. Dann sollte man aber auch für die Fahrradfahrer eine Helmpflicht einführen. Das ist meine Meinung. Dann gleiches Recht für alle.
Die Unterscheidung verstehe ich dann auch nicht. Ja.
Genau.
Dann generell eine Helmpflicht einführen und Ende Gelände.
Genau. Ich meine, die gibt es noch nicht für die E-Scooter. Das wird aber gerade gefordert. Aber wenn, dann bitte auch für die Fahrradfahrer.
Why? Wie gesagt, wenn ein Fahrradfahrer nicht, warum dann bitte ein E-Scooter? Die Verletzungsgefahr ist doch da genau dieselbe.
Ja, sehe ich ja ähnlich. Und man kann mit einem Fahrrad genauso viel Unfug anstellen wie mit einem E-Scooter. Mit dem
Thema E-Scooter habe ich mich jetzt schon noch nie im Prinzip beschäftigt. Ja, außer würde ich aus Spaß halber mir da ein entsprechend leistungsstärkeres mal zulegen. Also 20 fände ich da auch schon wieder zu wenig. Ja,
ja, aber das darfst du ja nicht. Darfst ja nur mit 20.
Ja, ja. Das ist mir doch egal, was ich darf und was ich nicht darf.
Ja, auf Privatgelände darfst du einiges, aber
genau.
Auf öffentlichen Straßen nicht. Ja. Leider nicht. Obwohl, wenn du auf so einem kleinen Brett stehst und du fährst 20, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn du auf einem Fahrrad sitzt. Das ist meine Meinung, das ist meine Wahrnehmung.
Das kann sein, ne? Das kann sein.
Das ist so. Ja. Interessanter Markt, aber es gab ja gestern.
Wie gesagt, aber ich frage mich, warum unterscheidet man da so stark dann zwischen E-Scooter und Fahrrad? Weil, also Pedelec. Fahrrad ohne Motor, okay, da kann ich auch schnell mitfahren, aber das ist eine andere Voraussetzung. Da habe ich ja beides einen E-Motor. Klar, ein Scooter ist nochmal in der Regel kleiner, bewegt weniger Masse, außer meine eigene. aber die Masse an dem ist nochmal anderes als ein Fahrrad. Aber gerade da würde ich sagen, ein E-Bike mit einem großen E-Motor, also im Verhältnis
ein S-Pedelec, zu einem
Scooter. Nein, ein
normales
Pedelec. Der Motor ist größer als bei einem Scooter. Bei diesen normalen, handelsüblichen Leihdingern auf der Straße ist der E-Motor an einem Fahrrad größer, auch bei einem Pedelec ohne S, ist der Motor ja größer als an diesem Scooter. Und du bewegst ja generell auch alleine vom Gewicht, vom Gesamtgewicht her, mehr Masse und Kilos mit einem Pedelec als mit einem E-Scooter. Warum ist dann auch privat der E-Scooter versicherungspflichtig, aber nicht das Fahrrad?
Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Oder nicht
das Pedelec. Das ist was mir gerade nicht in den Kopf will.
Gestern kamen die aktuellen Unfallstatistiken. Also
mir ist es recht, weil ich hätte jetzt keinen Bock nochmal mein Pedelec versichern zu müssen.
Ja.
Alle und Kennzeichen dann auch anbringen zu müssen, weil mir das auch optisch schon gar nicht an das Fahrrad gefällt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber warum wird da zwischen den Fahrzeugen so unterschieden?
Ne? Ich habe gestern nur die aktuellen Unfallstatistiken gesehen, die im Zusammenhang mit einem E-Scooter oder mit E-Scootern aufgetreten sind. Die sahen nicht gerade gut aus. Ich habe natürlich nicht die Statistiken im Vergleich zu Fahrradfahrern oder die mit Fahrrädern aufgetreten sind.
Ja, allein wenn du dir da auch die E-Bikes, wie gesagt, es ist ja Pedelec und S-Pedelec. Auch gerade wenn du dir die Pedelec-Statistiken anguckst, die sind auch nicht so toll.
Ja, klar. Ja, aber gut, das ist ein weites Feld, das kann man sehr viel diskutieren, genau wie ich ja der Meinung bin, die ist leider nicht so populär, die Meinung, dass Fahrradkuriere, die das beruflich tun oder die im gewerblichen Umfeld tätig sind oder damit ihr Geld verdienen, dass die auch, dass man da hätte anfangen müssen, die mit einem Kennzeichen zu versehen, die Fahrradkuriere, weil die fahren. Das ist meine Wahrnehmung und das, was ich gerade in Göttingen so sehe, die fahren, sagen wir mal, sehr, sehr aggressiv und
ja. Also sagen wir mal so, dass die haben ein ähnliches Verhältnis zu Verkehrsregeln wie teilweise generell auch Paketzusteller.
Ja.
Weil die unter einem ähnlichen Druck einfach stehen.
Ja,
und bei Paketzustellern, auch gerade wenn die mit ihren Fahrzeugen im Halteverbot stehen oder auf Fahrradwegen, kommt ja immer die Argumentation, die stehen da A, nur sehr kurz und B, haben die so einen Druck, soll man Verständnis dafür haben. Und wie gesagt, diese Argumentation übertrage ich dann gerne auch auf Fahrradkuriere.
Ja.
Weil die genauso unter Druck stehen mit Zustellungen, wie die, unser DPD-Fahrer. Aber auch da, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, von mir aus, wie gesagt, das ist gewerblich. Auch wenn da was passiert, gerne ein Nummernschild ans Fahrrad.
Bloß
das ist was anderes, als wenn ich privat unterwegs bin. Ne?
Bloß wenn jemand im Halteverbot steht, ob der damit Leben gefährdet, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Als
der blockiert den scheiß Fahrradweg.
Ja, aber ob man da konkret...
Und wenn ich da auf die Straße ausweichen muss und mich der Gefahr aussetzen muss, wie gesagt, der Paket, ja. Der steht da nur kurz und der soll die 300 Meter da noch laufen und wie viele Pakete soll er schleppen? Sorry.
Darüber kann man natürlich...
Die Verkehrsregel gilt auch für ihn.
Darüber kann man diskutieren.
Und wenn ich darauf beharre, dass ein Fahrradfahrer sich an Verkehrsregeln halten soll, dann soll sich auch dieser scheiß fucking Paketzusteller an Verkehrsregeln halten.
Das ist richtig. Bloß, ob wenn ein Fahrradfahrer kurzzeitig mal vom Fahrradweg runter muss, man damit konkret potenziell sein Leben gefährdet, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Bei uns in Göttingen gab es eine Situation, da ist ein Fahrradkurier. Aber
diese Argumentation mit Gefährdung etc., das ist ja immer diese Ausrede. Bezieh dich mal alleine auf die Verkehrsregel.
Ja, und gut.
Auf dem Fahrradstreifen oder auch auf dem Fußweg hat man nicht zu stehen, egal ob zum BA-Entladen, was auch immer. Und wie gesagt, ein Fahrradweg blockiert man schon mal gar nicht, weil dann, wie gesagt, wird der Fahrradfahrer genötigt, entweder anzuhalten und zu warten, bis der weg ist, oder er muss vom Fahrradweg runter. Klar kann man auch wieder sagen, wie viele Fahrradfahrer benutzen nicht einen Fahrradweg, das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, darum geht's ja gerade in der Situation nicht. Sondern es geht darum, ja, sich an diese fucking Regel zu halten. Und wenn ich drauf, wie gesagt, wenn ich sage, der Fahrradfahrer soll sich dran halten, dann soll sich auch bitte jeder andere Verkehrsteilnehmer dran halten.
Das ist korrekt. Das ist wenn man das, nehmen, wenn man das so und einfach sagt, runterbricht, kann man das so argumentieren, ganz klar. Dass alle Regeln natürlich für alle gleich sind, das ist korrekt, ja. Bloß es gibt innerhalb dieser verschiedenen Auslegungen natürlich immer noch Sachen, die gefährlicher sind und weniger gefährlich sind. Wenn ich als Fahrradkurier eine Treppe runterbrettere, da eine alte Oma hochgeht, da gab es nämlich vor ein paar Jahren den Fall bei uns in Göttingen, da wurde eine alte Oma umgenietet von einem Fahrradkurierfahrer, der eine relativ lange Treppe runtergeheizt ist. Die Oma ist gestürzt, hat einen Oberschenkelhalsbruch und lag ein paar Wochen im Krankenhaus. So.
Wie gesagt, da hat er sich ja nicht an die Regeln gehalten. Ich fahre mit dem Fahrrad keine Treppen runter. Ja,
ja klar, aber das ist
ganz klar.
Damit gefährdet er Menschenleben.
Ja, aber und du gefährdest... Wie gesagt, jeder Verkehrsteilnehmer muss sich an die Regeln halten, beziehungsweise Rücksicht ausüben, egal was er bewegt. Ob der auf dem Tretroller unterwegs ist, auf dem E-Scooter, auf dem Fahrrad, Pedelec, S-Pedelec, Roller, Motorrad, PKW, Transporter, LKW, scheißegal. Einmal, wie gesagt, Regeln und also StVO und auf jeden Fall auch, wie gesagt, gegenseitige Rücksichtnahme. Und dass man da auch mal zurücksteckt und mal auf seine Vorfahrt verzichtet oder so, alles gar kein Thema. Ja, da sollte jeder mit offenen Augen fahren. Aber das gilt halt für alle. Dass das einer nicht macht, ja, okay. Dass das, wie gesagt, das ist ja normal. Ja, nicht jeder hält sich immer einmal an die StVO und dann halt auch auf das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Aber das geht halt in alle Richtungen. Und da zu argumentieren, ja, aber als Radfahrer wäre mein Leben wichtiger und ich habe keine Knautschzone wie ein Auto. Ja, trotzdem heißt das nicht, dass du als PKW, weil du die Knautschzone oder wie gesagt den Stahl einfach bewegst, dass du auf alle, beziehungsweise die Verantwortung oder deine Verantwortung oder auch deine Rücksichtnahme auf den Fahrradfahrer einfach abwälzen kannst.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist ja auch nach meiner Meinung nicht, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt Städte, da wird sehr aggressiv Fahrrad gefahren, habe ich das Gefühl. Und es gibt Städte, da wird wahrscheinlich auch etwas weniger Fahrrad gefahren oder sind die etwas gesitteter unterwegs. Es gibt Städte,
da wird generell irgendwo aggressiv gefahren, aber das sind ja nicht nur die Fahrradfahrer. Ja, das fällt einem als PKW-Fahrer dann wieder auf.
Ja, es gibt ja Städte, da sind sehr viele Fahrradfahrer unterwegs, sage ich mal. Bei uns in Göttingen haben wir sehr viele Studenten, wir haben sehr viele Fahrradkuriere und wo natürlich mehr Fahrradfahrer unterwegs sind, da kann sich natürlich auch das Verhalten unterschiedlicher darstellen. Oder da sind natürlich auch mehr Raudis unterwegs.
Die Frage, warum gibt es da dann nicht mehr Infrastruktur für Radfahrer? Gerade in solchen Städten.
Ist man ja dabei, Fahrradschnellwege einzuführen und Fahrradwege zu machen. Das ändert ja, das ja aber nichts ja auch, daran, dass sie trotzdem auch auf den vorgegebenen Infrastrukturen teilweise sehr raudihaft unterwegs sind und mit Fahrzeugen, ja, mit Fahrrädern unterwegs sind, die nicht doch, der Straße.
Das hast du doch, aber wie gesagt, Arschlöcher hast du doch überall.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass gerade bei uns in Göttingen das sehr, 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 sehr schlimm ist.
Nee, das ist nicht anders als in anderen Städten mit viel Fahrradverkehr genauso. Oder auch in Städten mit viel Autoverkehr. Du hast einfach Arschlöcher überall.
Ja, das mag sein, aber
das ist halt wieder die Frage mit dem gefühlt.
Ja, klar.
Und mit dem Übertragen des Selbsterlebten auf die Masse. Das ist halt die Problematik, die man einfach dabei hat, weil wenn du dann wieder in die Statistiken gehst und gerade bundesweit, ja, dann sieht das Bild wieder ganz anders aus. Klar, hast du in solchen Situationen, wie du es eben gesagt hast, mit einer Fahrrad oder mit viel Fahrradverkehr in der Stadt, gerade halt jetzt auch bei euch, hast du natürlich die Situation, dass es da vielleicht 10 Arschlöcher mehr gibt. Also in Anführungszeichen. Aber über die Statistik gesehen, bundesweit, ja, reduziert sich das ja genauso wie das Problem auch mit Rasern zum Beispiel im Pkw-Verkehr.
Ja, klar.
Statistisch gesehen kannst du das alles runterbrechen. Du hast aber trotzdem irgendwo dann wieder Ballungszentren, wo es zu, wie gesagt, zu Prosern im Feierabendverkehr um die Eisdiele kommt. Oder aber, wie gesagt, wo dann gefühlt 20 Porsche im Kreis fahren. Ja,
ja, das gibt es.
Über das Bundesland gesehen ist es halt, mein Gott, sind es diese 20 ja in dieser einen Straße. Also fällt es ja durch die Statistik. Das ist halt immer wieder die Problematik mit dem Gelebten vor Ort. Ja, da kann es halt auch zu solchen Ballungen dann einfach kommen.
Ja.
Ist halt scheiße. Aber wie gesagt, da ist halt wieder die Frage, Rücksichtnahme.
Das ist korrekt.
Hast du einfach.
Ja. Das ist korrekt.
Wenn ich Rücksicht leben würde, würde ich nicht im Pulk mit 19 anderen Porsche-Fahrern dazu 20 im Kreis fahren. Ja, immer um dieselbe Eisdiele rum.
ja, das gibt es aber überall, sage ich mal. Und es gibt Städte, da ist es halt mehr weiter verbreitet. Beispiel Düsseldorf auf der Kö, da fahren dann die Leute ihre Autos zur Schau und zeigen, was sie letztendlich haben oder nicht haben.
Ja, das gibt's halt.
Wenn sie das im Schritttempo machen und da jetzt keine Rennen fahren, da kann man natürlich auch drüber diskutieren. Wenn sie ganz normal da lang fahren, nur um ihr Fahrzeug zu zeigen, ob das gefährlich ist oder nicht, da kann man auch drüber diskutieren.
Die Frage ist ja einmal Gefährdung im Straßenverkehr und dann auch wieder Gefährdung der Leute, die zum Beispiel da in der Eisdiele sitzen, durch die Abgase. Und wenn du da 20 Fahrzeuge in der Leistungsklasse hast, die da im Kreis fahren, vielleicht keinen Verkehr gefährden, aber da mit ihrem Motor rumspielen und da hier hinten entsprechend rausstoßen, macht die Sache für die Anwohner jetzt auch nicht besser.
Und fährt ein Trabi lang und dann ist das alles, hat sich das alles wieder erledigt.
Ja, mein Gott, da fährt ein alter Diesel lang und da hast du auch wieder das Problem mit den Rußpartikeln.
Ja.
Wie gesagt, also Argument, beziehungsweise da hier mit Whatabout hier, Da geht immer was.
Ja, klar.
Da geht immer was. Mir kann auch auf dem Fahrradweg eine Frau mit dem Kinderwagen vors Fahrrad springen. Ja, dann hast du auch wieder das Problem. Das ist aber, wie willst du halt irgendwo was argumentieren? Du kannst ja immer alles irgendwo mit was anderem wegdiskutieren.
Ja, du kannst immer versuchen.
Nicht mal wegdiskutieren. Du kannst immer einen Einwand finden.
Immer was zu relativieren.
Was ist mit dem? Das ist halt das Schwierige an so Diskussionen oder an Gesprächen, wenn du mit jemanden hast, weil irgendwo wird dann immer diese Whataboutkeule ausgepackt und das sind dann so Situationen.
Ja, das ist richtig, das ist korrekt. Aber was ich auch nicht verstehe, immer ein ganz großes Phänomen, immer wenn die Tour de France läuft, dann sind so möchtegern Rennradfahrer unterwegs, die mit ihren Rennrädern unterwegs sind. Und wenn Fahrradwege vorhanden sind, dann trotzdem nicht auf Fahrradwegen fahren. Und bei uns
Das ist halt auch wieder so ein schwieriges Thema, weil ist der Fahrradweg ein Fahrradweg? Ist er als entsprechend benutzungspflichtig ausgeschildert? Ist er es nicht? Ist er in einem Zustand, in dem ich ihn mit meinem Rennrad auch befahren will? Beziehungsweise kann.
wir haben vor unserer Haustür
ist das ein
einen nagelneuen Fahrradweg. Das ist der Weserradweg, der bei uns hier anfängt und an der Weser entlang läuft. Ganz neu ausgebaut. Und dieser Fahrradweg wurde extra angelegt oder bei uns schon so früh angelegt, weil die Landstraße sehr für Unfälle, ich sage mal so, da fangen sehr viele Unfälle an. Es ist sehr kurvig, sehr viel Wald, sehr viel Schatten, sehr unübersichtlich etc. Und man hat sich deswegen dafür entschieden, hier sehr früh mit dem Fahrradweg anzufangen, weil man das entschärfen möchte, weil man die Fahrradfahrer von der Straße haben möchte. Und dann kann ich nicht verstehen, dass Rennradfahrer teilweise noch in einer Kolonne, 6, 7 Leute, nicht den Fahrradweg benutzen. Und wenn sie nicht...
Doch. Gerade in der Kolonne kann ich das verstehen, weil wenn du in der Kolonne unterwegs bist und bist auf einem, auch egal wie gut der Fahrradweg ausgebaut ist, und bist da am Wochenende unterwegs und triffst, wie gesagt, auch Spaziergänger mit ihren Kinderwagen, Leute, die mit ihren Hunden da unterwegs sind, weil der so schön ausgebaut ist und im Grünen, oder auf andere Fahrradfahrer, die vielleicht auch zu zweit oder in mehreren unterwegs sind. Gerade als Rennradfahrer, der Strecke und Geschwindigkeit in der Gruppe machen will, ist der Weg nicht geeignet.
Gut, aber wie komme ich denn da drauf, mir diese gefährliche Landstraße auszusuchen, die für ihre Gefahren bekannt ist, da dann noch mit dem Fahrrad lang zu fahren? Woche.
Ob ich dann da fahre oder eine andere Straße ist, okay, das ist halt, da musst du musst du die Gruppe fragen.
Jede Woche gibt es da Unfälle. Jede Woche gibt es da Unfälle.
Wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, dass sie nicht den Fahrradweg benutzen, kann ich verstehen. Ob die jetzt diese andere gefährliche Strecke fahren müssen oder nicht woanders fahren, das ist ein anderes Thema. Aber dass sie nicht diesen Fahrradweg
benutzen. Wie sieht es denn überhaupt von der Rechtslage her aus? Muss man einen Fahrradweg benutzen, wenn er vorhanden ist, oder kann man auf der Straße fahren?
Wenn ein Fahrradweg da ist und der, wie gesagt, auch als Fahrradweg ausgewiesen ist und der auch zum Fahren geeignet ist, müsstest du eigentlich auf dem Weg fahren. Wie gesagt, die Frage ist halt wieder, ist er geeignet? Wenn du mit 20 Mann unterwegs bist, ist der Fahrradweg in der Regel nicht geeignet für dich.
Ja, aber da muss es doch eine klare Rechtslage geben und ein klares Gesetz für geben für diese Geschichte. Weil du hattest eben gesagt, müsste.
Wie gesagt, wenn er für dich geeignet ist, für die Gruppe als 20 Mann, ist er nicht geeignet.
Ja gut, es sind 7 Mann, die ja teilweise langbrettern.
Ja, aber ich sage ja in der Gruppe.
Ja.
Wie gesagt, du bist ja auch nicht, die Problematik, die sich da ja auch wieder stellt, ist, sind es halt so Feierabendfahrer, die trotzdem nur mit 8 km/h dann in der Gruppe die Straße blockieren?
Naja.
Oder ist es halt wirklich jemand, der halt aktiv in der Gruppe halt auch Strecke machen will?
Das sieht schon sehr ambitioniert aus. Die fahren auch relativ schnell hier vorbei. Ganz klar.
Ich würde dann in der Gruppe nicht so eine gefährliche Strecke fahren wollen.
Genau.
Dass ich da nicht auf den Fahrradweg fahre in der Gruppe, ist auch klar, weil dann gefährde ich mich und andere. Weil da kann definitiv ein anderer, oder es sind definitiv andere unterwegs, die mich behindern, als derjenige, der in der Gruppe fährt. Weil wenn ich da 30 Stundenkilometer oder mehr in der Gruppe fahre und dann vielleicht auch einen Fahrradweg fahre, der ein bisschen kurvig ist und da, wie gesagt, andere definitiv unterwegs sind, ob das Spaziergänger sind, ob das Familien sind mit Kinderwagen, mit Hund, ob das andere Fahrradfahrer sind, dann wird das gefährlich. Und dann ist der Fahrradweg nicht für mich geeignet. Dann weiß ich, wie gesagt, bin ich eigentlich gezwungen, die Straße zu fahren. Wie gesagt, die andere Frage ist, warum muss ich dann in der Gruppe so eine gefährliche Strecke
fahren? Genau. Oder es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Diese gefährliche Strecke ist ungefähr 7 Kilometer lang. Dann fahre ich diese 7 Kilometer etwas entspannter auf dem Radweg. Und wenn die 7 Kilometer vorbei sind, dann fahre ich wieder auf die Landstraße und gebe da Gas. Punkt. Das wäre die vernünftigste Lösung.
Das, wie gesagt, das ist dann wieder die Frage, wie die Gruppe tickt.
Ja.
Ja.
Weil man kann ja auch langsam auf dem Radweg fahren.
Da fängt halt wieder das, was ich vorhin gesagt habe, an. Rücksichtnahme.
Ja, und gesunder Menschenverstand nach meiner Meinung.
Ja, aber wie gesagt, auch das Thema Rücksichtnahme. Ich muss auch in der Gruppe, gerade wenn ich mit 20 Mann oder in der großen, sagen wir mal, in der großen Gruppe unterwegs bin, muss ich oder kann ich so fahren, dass ich anderen Verkehrsteilnehmern die Möglichkeit gebe, auch an mir vorbeizukommen?
Das ist der nächste Punkt.
Ich muss da nicht eine Traube fahren, die möglichst 2 Fahrbahnen blockiert. Ja, das ist ein Unding. Ja, und ich muss nicht einer am Stück alle hintereinander fahren, weil 20 Mann auf der Strecke, ja, wird auch in, auch gerade auf Landstraßen, wenn sie nicht jetzt eine einfache gerade Strecke sind, die gut zu überschauen ist, wird das anderen unmöglich gemacht zu überholen.
Das ist der nächste Punkt.
Dann ist es ja wirklich besser, du guckst, dass du halt irgendwie nebeneinander auf einer kurzen Strecke fährst, weil dann hast du vielleicht eine bessere Überholmöglichkeit, als wenn du wirklich die 20 Mann hintereinander hast, weil dann machst du es eigentlich anderen unmöglich zu überholen. Weil wo soll er zwischen den Fahrrädern einscheren? Er muss den Sicherheitsabstand halten, ja. Ja. Du hast ja die 1,50 Meter, ja. Außerorts ja in der Regel eigentlich besser 2 Meter, die du Platz halten sollst zum Fahrzeug. Bedeutet, du musst ja sowieso eigentlich komplett auf die andere Spur, ja. Weil wo hast du eine wirklich optimal ausgebaute Landstraße?
Ja. Ja, das hast du bei uns in der Gegend. Genau. Und denn das 7 Radfahrer, die fahren hintereinander, ist ja auch okay oder nicht okay. Und wenn man die in dieser kurvenreichen Landstraße, in diesem Streckenabschnitt überholen will, das ist fast unmöglich. Und wenn du dann irgendwo noch einen Traktor hast, der auf der Straße fährt, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was da abgeht.
Aber wo du sagst, gerade fast unmöglich, dann bleibe ich hinten dran.
Ja, und dann ist die Strecke dicht. Weil dann hinter mir halt so staut man alles und.
Ja, aber dann ist es halt so.
Ja, okay, aber ich.
Also wo ich nicht, also ich habe ja hier auch den Fall, ich habe hier die 5 Kilometer zwischen den zwei Ortschaften hier durch, nicht durch, aber am Waldrand entlang, eine sehr kurvenreiche Strecke, sehr schmal ausgebaut, die Landstraße. Ja, du hast ja keinen Mittelstreifen, da passen 2 Pkw gerade so aneinander vorbei. Was heißt gerade so? Also 2 normale Pkw passen da gut aneinander vorbei. Du hast zwischendrin aber auch nicht wirklich so noch den Platz, ja, also 2 fette SUVs wird's schon eng, ja. Wenn du da einen Fahrradfahrer vor dir hast, kannst du an bestimmten Stellen nicht überholen, dann bleibst du halt einfach hinten dran, dann ist es so. Da schreie ich aber auch keinen an, ich überhole keinen zu knapp. Dann ist es halt so, dann muss ich halt mal diesen 1 Kilometer oder so hinter dem Rad herfahren.
Das,
und wenn dann hinter mir noch 3 andere Autos sind, die Druck machen, haben sie Pech.
Ja, gut. Ich kann das nur teilweise verstehen. Und
ja, kann ich, das kann ich wieder verstehen. Ja.
Also, wie gesagt, und dann sind es sind ja immer die gleichen 7 Radfahrer. Das sind irgendwelche Frührentner, die noch sehr sportlich, sehr drahtig sind. Und die haben dann auch teilweise die Angewohnheit, ich kann es natürlich wettertechnisch verstehen, dass die dann morgens so zwischen 8 und halb 9 auf diese Strecke gehen. Und da haben wir Berufsverkehr. Das kommt auch noch dazu. Also da ist die Straße auch noch sehr stark. Das
sollte eigentlich schon durch sein.
Kommt immer noch
an. Ja, okay, stimmt, ja, nicht jeder muss so pendeln.
Es gibt doch Leute, die fangen erst um 9 Uhr im Büro an oder sonst was oder haben es nicht so weit.
Ja, oder wie gesagt, haben kurze Strecken, genau, ja, haben kurze Strecken, ja.
So, also, und dann ist morgens diese Strecke halt stark.
Aber das ist wieder, wie gesagt, das ist halt das Thema gegenseitige Rücksichtsnahme, die 7, ich kenne jetzt die Straßenverhältnisse nicht, ja, aber bei uns hast du in der Regel die Möglichkeit, da kannst du auch mal ranfahren, ja, und lässt den Verkehr vorbei.
Das ist mir noch nicht passiert, wenn ich den
Siegen begegnet bin. Ja, wie gesagt, das ist halt das Thema mit Rücksichtnahme. Und wie gefährlich ist es halt an der Stelle auch anzuhalten? Wenn du keine Möglichkeit hast, da irgendwie mal einen Meter auf die Seite zu gehen, dass die Autos vorbeikommen, dann fahre ich auch lieber weiter. Ja, dann ist es, wie gesagt, dann tut mir es leid für die 20 Autos hinter mir. Ja, aber dann ist es halt so. Ich kann es nicht ändern. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, hinter mir staut es. Ja, und ich habe die Möglichkeit, mal kurz anzuhalten. Und mein Gott, da fahre ich halt rechts ran und lass die Leute vorbei. Aber das ist halt, wie du hast es als gesunden Menschenverstand bezeichnet. Ich würde sagen, halt gegenseitig, das ist das Thema gegenseitige Rücksichtnahme.
Ja, klar.
Genauso wie ich erwarte, dass mich keiner schneidet, ja, oder zu dicht an mir vorbeifährt, wenn ich auf dem Rad unterwegs bin. Kann jemand von mir erwarten, dass ich in der geeigneten Situation mal kurz ranfahre, lass die 20 vorbei und mach mich dann weiter auf den Weg.
Genau. Gut, okay, jetzt haben wir sehr viel darüber diskutiert und ich glaube, das war jetzt auch nicht so.
Ja, mein Gott, die Leute, die es nicht interessiert, die haben vorher abgeschaltet. Wir waren ja eigentlich schon fertig. Ja.
Das war nochmal der Anhang, der Off-Topic-Anhang. Wir haben es ja auch zum Glück zum Schluss gemacht und nicht mitten im Podcast, also von daher.
Das hat sich gerade so ergeben, ja.
Hat sich das ergeben und das.
Es kommt eigentlich immer auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner runter.
Ja.
Oder kannst es runterbrechen und zwar dieses gegenseitige Rücksichtnahme. Und das geht halt von allen aus. Und wenn man das ein bisschen mehr leben würde, ja, aber in allen Situationen, das ist ja nicht nur Verkehr, das ist ja generell, ja. Wenn man das generell mehr leben würde, ja, wäre, glaube ich, auch generell der Stresslevel ein bisschen niedriger.
Ja, das ist so. Aber gut. Ja. Wir können es nicht ändern. Die sieben werden wahrscheinlich das weiterhin so
ja, betreiben. Ja, also wir nicht. Also wie gesagt, wir können diese sieben nicht ändern. Mhm. Das definitiv nicht. Aber wir können, wie gesagt, wir für uns können da ja immer mal ein bisschen drauf achten, ob in der Situation nicht, wie gesagt, auch ich mal oder man selbst mal Rücksicht auf andere nehmen kann, da vielleicht mal einen Schritt zur Seite macht, im übertragenen Sinne, egal in welcher Situation man jetzt ist.
Ja.
Und dann, wie gesagt, da mal Rücksicht nimmt. Ja. Und ja.
Aber das, so ist gesagt,
das. Da ist man halt auch selbst gefordert, ja.
So ist es. Okay, gut. Ich würde sagen,
war zum Sonntag, so quasi.
Morgen ist Sonntag, das passt wunderbar. Jetzt, ach du lieber Gott, wir sind 2 Stunden und 24 unterwegs.
Echt?
Ja, ich weiß nicht, wie lange wir gerade über Fahrradfahrer diskutiert haben, aber das.
Ja, wie gesagt, wir hatten uns ja eigentlich schon
verabschiedet.
Das Ende der Sendung, genau.
Ja, das meine jetzt Güte.
Nicht ganz so, aber wir hatten ja das Ende der Sendung schon eingeläutet. Von daher, dass der Schluss. Das Schlussthema gerade mit Fahrradfahren etc., das ist ja jetzt nicht so wichtig. Das können die Radiokollegen dann auch entsprechend kappen.
Das Problem ist, wahrscheinlich müsste ich das noch cutten. Da, die cutten nichts.
Ah, okay.
Weil ich die Datei ja auf den Server hochlade. Also von daher, wenn ich da nichts hochlade, dann wird wahrscheinlich auch die gleiche Sendung von der letzten Woche nochmal laufen.
Ja, okay, fürs Radio kannst du den Schluss ja noch weg
ja, stimmt.
Schneiden, wenn es sein muss. Ja,
ja, klar.
Gut. Okay, aber um das jetzt nicht noch länger in die
Länge zu ziehen.
Oder endlos lange hinaus zu ziehen, den Schluss machen wir jetzt einfach mal wirklich. Schluss,
genau. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht und ich jetzt nicht auf der Landstraße umgenietet werde, dann hören wir uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann. Tschüss. Ja,
tschüss.